Komm, hey, zieh den, nein, zieh den Bauch rein, wir sind live.
Two Geeks, One Cup, der hochgradig erratische True Nerd Podcast mit den ziemlich besten Hosts Tom und Dan.
Ja, wir haben heute eine Premiere und ein neues technisches Setup. Und da ich ja sowieso immer schon latent überfordert bin mit den Knöpfen, es sind gefühlt 20 Knöpfe mehr. Hintergrund ist, dass wir seit heute auch livestreamen unseren schönen, geliebten, kleinen, kuscheligen Podcast. Und zwar auf Discord. Genau. Wir haben tatsächlich sagenhafte 2 Live-Zuhörer, ja, die Ruhe, wir namentlich begrüßen können. Ruhen und schreibt man das eigentlich Rühn aus oder Ruen?
Ach, ja, keine Ahnung. Ich nenne ihn so, wie es mir gerade passt. Also okay. Daniel und Basti, grüß euch ihr zwei und danke, dass ihr unsere Testkarnickel seid.
Denn wir haben seit jetzt wenigen Tagen einen eigenen Discord-Server, einen relativ kleinen, überschaubaren, kuscheligen Server, der aber tatsächlich eine Möglichkeit gibt, dass mal unsere Zuhörer uns selber auf die Nase schmieren können.
Und Zuhörerinnen.
Die auch und alle Haustiere, die uns selber um die Nase schmieren können, was sie an dem Podcast gut finden, welche Themen sie interessieren, was wir unbedingt mal besprechen sollen, etc. etc. Und das macht echt Bock. Also im Moment sind wir noch eine kleine Runde natürlich. Ich hoffe, das wird über die Zeit anwachsen. Aber nichtsdestotrotz ist da echt täglich was los. Der übliche Zoff zwischen Apple und PC oder Konsolen und PC-Spielen, etc. etc.
Oder mir und Dan.
Das eh. So wie du, bei dir ist es auch so ein Phänomen, Tom, ne? So wie du so ein bisschen Rückhalt bekommst von irgendwem im Discord, stürzt du dich wie so ein Wolfsrudel auf mich. Und dann werde ich
sagen, was? Wie ein Rolfsrudel, das gefällt mir halt besser.
Ja, kennst du das nicht? Ein Rolfsrudel.
Ah. Oh, da schau, wir haben sogar 2 weitere Zuhörer, Lisa und Naila, die nur beide über Bastis wahrscheinlich Kanal.
Der macht Public.
Er ist quasi zu Hause und es hören alle 3 zu. Dann grüße euch an euch alle 3 und Grüße an Rühn, der gerade pumpen ist.
So, jetzt haben wir alle gegrüßt. Ne?
Und auch Grüße natürlich an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
da
draußen vor den Empfangsgeräten.
Es ändert sich für euch da draußen nämlich sonst nichts. Die Aufnahme wird ganz normal, so wie sie immer erscheint, auch erscheinen. Das heißt, der Discord ist nur eine Möglichkeit, live dabei zu sein und vor allem diese bescheuerte Pre-Show mitzuerleben. Die gab es heute ja auch schon mit allen technischen Pannen und Fragezeichen, die so über unseren Köpfen schwirren. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man live dabei ist. Bisher.
Man kann uns ungeschnitten hören, ohne dass Dan mir wieder irgendwelche Dinge zuerst rausschneidet und dann behauptet, ja, ich würde Dinge sagen, die ich so nie gesagt habe.
Oh, letzte Folge, Tom, ich habe dich.
Ich habe es gehört, dass du mich rausgeschnitten hast.
Nee, ich habe dich nicht geschnitten, ich habe dich gepiept.
Ja, das macht's nicht besser.
Rausgeschnitten habe ich dich nur einmal, als du diese lange Geschichte deiner Familie angefangen hast zu erzählen.
Nach der du mich gefragt hast. Und du hast mich auch nicht rausgeschnitten, hast mich komprimiert und einfach nur im Schnellvor. Egal. Lass mich wieder alte Kamellen aufnehmen. Wie war deine Woche?
Die war tatsächlich total entspannt, ehrlicherweise. Ich war nicht im Live-Betrieb bei den Nachrichten, sondern im Probenbetrieb für inhaltliche Veränderungen, neues Studio etc.
Ihr habt Nachrichten geprobt.
Naja, Kameraabläufe, Studio, anderes Studio, Licht etc. Also das war für mich relativ entspannt. Und ich habe tatsächlich sturmfreie Bude seit gestern. Frau und Kind sind nicht da, Hund und Katze sind geblieben, aber mit denen komme ich klar. Das heißt, wenn ich jetzt nicht rede, dann hörst du im Hintergrund auch nichts. Pass auf. Siehst du? Es ist eine gruselige Stille in der Casa Fun Mall. Und das genieße ich sehr. Ich habe gestern bis 1 Uhr irgendwelche Filme geguckt und zwischendurch eine Runde Xbox eingestreut. Irgendwann konnte ich die Augen leider nicht mehr aufhalten.
Wie lange hast du noch sturmfrei?
Bis Sonntag, wenn ich Glück habe.
Das heißt, ich sollte vielleicht heute noch irgendwo in den Zug springen und dann irgendwann plötzlich bei dir an das Fenster klopfen, irgendwie Geräusche machen, um es dann ein bisschen Dayset-mäßig.
Ich möchte daran erinnern, dass ich tatsächlich noch, was Airsoft-Waffen angeht, gut ausgestattet bin. Die sind zwar nicht tödlich, aber die schmerzen durchaus.
Ach, du weißt, ich bin dick, ich spüre das kaum.
Und bei uns im Garten gilt ja Texas Law, ne? Alles, was sich da unangemeldet bewegt, wird erstmal angeschossen.
Stand your ground law.
Ja, genau. Ja, ansonsten möchte ich an dieser Stelle noch ein besonderes Dankeschön an unseren allerersten Patreon-Abonnenten oder Subscriber aussprechen. Der Strupp hat sich nämlich als Ultra-Geek angemeldet, denn auch bei Patreon sind wir seit dieser Woche vertreten. Nicht, weil wir geldgeil sind, das auch, aber auch, weil wir unseren Zuhörern und Zuhörern eine Möglichkeit geben wollten, wenn sie was zurückgeben wollen und das regelmäßig, das freut uns natürlich sehr, dann gibt es da jetzt die Möglichkeit für 3 Euro monatlich, dann ist man ein Supergeek und bekommt auch ein paar kleine Perks, unter anderem auch auf unserem Discord-Server, dann gibt es den Mega-Geek, das sind 5 Euro und den Ultra-Geek, das ist jetzt aktuell der Strupp, für sagenhafte 9 Euro im Monat. Das hilft tatsächlich sehr, wenn man bedenkt, dieser ganze Quatsch, den wir hier bezahlen, ne? Dieses Riverside, wo wir aufnehmen und dies und das und jenes. Vielleicht müssen wir da mal aussortieren, Tom. Vielleicht brauchen wir das auch nicht alles, diese ganzen Tools, die monatlich Kohle kosten. Wir verkacken es ja eh, weißt du? Die besten Tools bringen ja nichts, wenn die Leute die falschen Knöpfe drücken.
Ja, oder wenn wir einfach langweilig sind.
Das kommt noch dazu. Und wenn wir so spannend sind, wie wir sind, dann sind auch die Tools egal, weil dann hängt man uns sowieso an den Lippen, ne? Also, ich habe ganz viele Themen. Es gibt bei uns im Discord auch eine Abstimmung zum Thema Napoleon Dynamite. Und zwar hat die Mehrheit von allen 5 Leuten, die abgestimmt haben, hat die Mehrheit dafür gestimmt, dass wir sehr ausführlich heute über Napoleon Dynamite sprechen in Folge 26.
Ja, aber das Problem dabei ist, wir sind keine Demokratie. Wir sind eine zwar wohlwollende, aber doch Diktatorship. Und naja, schauen wir mal, ob sich das ausgeht.
Okay, wir schauen, wie es sich ausgeht. Das heißt, wir stellen Napoleon ans Ende. Dann sehe ich eh schon jetzt an dieser Stelle schwarz, wenn ich mal die Liste der Themen durchscrolle, die ich gerne besprechen würde. Fangen wir doch mal mit unserem Freund an, oder? Ich habe 2 Elon-Themen an dieser Stelle und zwar 1, wo er sich, glaube ich, richtig ins Nest gesetzt hat. Das war im Rahmen eines Gesprächs mit Benjamin Netanyahu in Israel, in Tel Aviv.
Hast du das gleiche Thema wie ich, nehme ich an.
Natürlich, das ist das große Thema. Ich frage mich nur, warum tingelt der eigentlich durch die Welt und trifft dauernd irgendwelche Staatsoberhäupter, Diktatoren, Autokraten?
Weil er denen allen schon Neuralink-Chips einpflanzt, damit sie unter seine Kontrolle kommen und irgendwann wird dann Elon unser großer Weltherrscher.
Bei diesem Treffen hat er auf jeden Fall erwähnt, dass die einzige Möglichkeit sei, Bots abzuwehren auf einer Plattform wie jetzt X, die Plattform abzuschließen und kostenpflichtig zu machen, sprich eine Paywall vorzuschalten. Und das ist insofern interessant, weil er noch vor einem Jahr oder nee, nicht ganz ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht, also als er gerade im Oktober Twitter übernahm, da hat er gesagt, es wird keine Paywall geben, aber der beste Weg, Bots abzuhalten, sei Twitter Blue, was jetzt X Premium heißt, dieses Bezahlmodell für diesen blauen Haken. Und das hat er jetzt schon wieder über einen Haufen geworfen, das gibt's natürlich trotzdem, aber man muss jetzt auch, wenn man keinen blauen Haken hat, unter Umständen bald für Twitter zahlen. Und ich glaube, das wird nur jeder Dritte machen, wenn überhaupt, oder?
Ich glaube, in dem Moment, wo diese Paywall tatsächlich live geht, wird es einen massiven Einbruch zunächst an aktiven Twitter-Usern geben und wenn er dann auf irgend so die Idee kommt, wie du kannst es auch nicht mehr lesen, dann ohne dafür zu bezahlen, dann wird über kurz oder lang werden ihm die User einfach alle davonlaufen.
Ich glaube tatsächlich, dass Twitter auch gar nicht so viele User hat, wie man denkt. Also wenn du, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ganz viele sind so inaktiv wie ich aktuell oder noch viel inaktiver seit längerer Zeit schon. Dann sind wahrscheinlich trotzdem sau viele Bots da. Wenn du dir mal anguckst, ne, die durchschnittlichen Likes von einem Post bei Elon, hatten wir vor ein paar Folgen das Thema, da hat die Hälfte der User, die irgendwas von ihm liken, weder ein Profilbild noch mehr als 10 Follower oder ist länger als, keine Ahnung, 3 Monate registriert. Also alles ne, Indikationen für irgendwelche Fake-Accounts oder zweite Accounts oder so oder sogar Bots. Und ich glaube, wenn er die ausschließt, ich habe keine Ahnung. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass das Twitter-Ad-Revenue um 60% gesunken ist im letzten Monat. Obwohl er ja gesagt hat, sie hätten die Werbekunden wieder im Griff. Also vielleicht ist das auch der verzweifelte Versuch, irgendwie die Kuh noch zu melken. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und es ist sicher der falsche Versuch, weil jetzt werden ihm die letzten User wegrennen und ein geschlossenes System hat, glaube ich, noch nie wirklich funktioniert im Netz.
Naja, es hat schon funktioniert, aber halt
aber hast du ein Beispiel?
Für ganz andere Zwecke, sage ich jetzt mal.
Ach so, meinst
du? Doch, zum Beispiel so Closed Communities gibt es ja sicher jede Menge. Aber dass das jetzt dann plötzlich eine Social-Media-Plattform ist, auf der halt auch Werbekunden Werbung schalten, mit der man Geld verdienen kann und so weiter und so fort. Das wird, da ist es ganz eindeutig. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Aber wir werden ja sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird er uns beweisen, dass er, dass er ja doch das Genie ist, für das er sich hält und...
Closed Communities, da bin ich bei dir. Klar, da gibt's ja genug, ne? Im Prinzip jeder Discord ist ja so gesehen geschlossen, weil du erstmal einen Link zu einer Einladung brauchst, etc. Aber ich meine, das ist ja eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, der Public Town Square zu sein. Und dieser Public Town Square kostet demnächst Eintritt. Also, weißt du, das widerspricht sich komplett, aber gut, das ist halt immer
naja, was, worüber reden wir. Damit ja. damit du in einer Town leben kannst, musst du ja auch Steuern in dieser Town zahlen, ne? Also
ja, du gut, verstehst. Man kann das jetzt dehnen, wie man will, ist es trotzdem idiotisch, weil ich glaube, eine Plattform, die auf Wachstum angelegt ist, die wird niemals eine Paywall haben kann können.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, also alleine, ich meine, wie viel Reichweite bekommt Twitter allein dadurch, dass Tweets von irgendwelchen Politikern oder Promis embedded werden in Newsartikeln auf Online-Seiten? Das wäre ja auch ausgeschlossen dann.
Wie heißen Tweets eigentlich jetzt, wo es ja nicht mehr Twitter, sondern X ist?
Soll ich dir sagen?
Posts. Posts?
Ja.
Okay, das ist langweilig.
Es ist alles langweilig geworden. Es sind Posts und es sind Reposts, also die Retweets sind jetzt Reposts. Twitter Blue heißt Twitter Premium. Also es ist einfach ein ideenloser Scheiß.
Müsste es nicht X-Premium heißen?
Ja, oder Express, keine Ahnung. Blöde Idee, Blue Sky freut sich.
Exorbitant blöd.
Exorbitant, Blue Sky freut sich. Das ist ja auch so eine der vielen Plattformen, die versucht haben, Twitter-User abzugraben. Meiner Meinung nach sind die gescheitert. Nichtsdestotrotz, immer wenn Elon solche Quatschsachen ankündigt, egal ob sie kommen oder nicht, gehen die Userzahlen bei Mastodon und Blue Sky und anderen extrem hoch. Weil Leute sich schon mal versuchen, so ein kleines Rettungsboot zu bauen, falls es dann doch soweit ist.
Pass auf, irgendwann kommt dann raus, dass in Wirklichkeit Mastodon und Blue Sky beide von Elon erfunden wurden und er macht das alles nur, um die Leute von Twitter /X wegzupushen.
Ach, keine Ahnung, was der für ein Ziel verfolgt. Man wird aus dem nicht schlau. Ich lese ja aktuell sein Buch und auch das macht mich nicht schlauer, aber es ist unterhaltsam geschrieben. Ich kann das Thema aber an dieser Stelle abschließen mit einem herzlichen So ein Idiot, so ein Idiot, so ein Idiot. Es gibt einen schönen Link, den packe ich auch in die Shownotes auf twogeeksonecup.wtf, wo man alle Links findet über den Quatsch, den wir hier reden. Aber, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, dort findet man auch sehr prominent aktuell eingebunden den Link zu unserem Discord. Wir sind inzwischen auch bei Twitch vertreten. Mal gucken, vielleicht werde ich später von der Xbox mal eine Runde DayZ auf Twitch streamen. Einfach, um diesen Kanal mal zu beleben. Warum nicht? Und wenn keiner zuguckt, ändert sich auch nichts für mich. Und da packe ich einen Link rein, der ist echt cool. Und zwar ist es die Chronologie des Versagens. Seit dem 27. Oktober 2022. Du kannst dir vorstellen, es ist ein sehr langer Link. Ich packe ihn jetzt ja schon mal auch in unseren Chat.
Ist der Link lang oder ist...
Der Artikel auf dem Link
okay.
Ist lang. Der Link ist normal lang. Ne? Ist ein Slash und mit Datum. Und da ist tatsächlich alles dokumentiert, wo Elon irgendwie in die Kacke getreten ist. Und das sind tatsächlich teilweise tägliche Meldungen seit seiner Übernahme. Von den ganzen Aussetzern bis zur Kündigung der Mitarbeiter. Das Fiasko mit den Verifikationen, als lauter Fake-Accounts Twitter beherrscht haben eine Zeit lang und so weiter. Sehr schöner Link zum Nachlesen. Kommt mit in die Shownotes. Ich habe noch ein anderes Thema um Elon. Ich weiß nicht, ob du noch eins einschieben möchtest an dieser Stelle.
Alter,
oder ob es sowieso
dasselbe
ist.
Wie viele Elon-Themen hast du dir heute rausgesucht?
Das war eines bisher.
Ja, das reicht doch auch schon.
Ich habe eines trotzdem, das ist mir wichtig. Und zwar geht es immer noch um die Neuralink-Affen, die Monkeys. Makaken waren das, meine ich. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass Elon ja sich großkotzig mal wieder auf Twitter geäußert hat. Sagte, die Affen, kein Affe sei an den Folgen eines Neuralink-Implantats gestorben. Die wären alle terminally ill, also unheilbar krank und kurz vor dem Tod gewesen. Und natürlich lässt das Tierschutzorganisationen, lassen das nicht auf sich beruhen und graben tief und finden auch viel, so dass es jetzt eine SEC-Probe geben wird, also eine offizielle Untersuchung. Hintergrund ist nämlich, dass ein Beispiel, Animal 22, ist auch so fies, ne, weil die Tiere in Versuchslaboren, gut, dem Tier ist es scheißegal, wie es genannt wird, ehrlicherweise, aber das zeugt von dem Umgang mit dem Tier, die haben einfach nur Nummern und tatsächlich haben sich Schrauben gelöst vom Implantat, das man auf die Schädeldecke geschraubt hat bei dem Tier und dieses Implantat fing an, im Kopf rumzuwandern und daraufhin ist der Affe gestorben. Das heißt, tatsächlich Elon mal wieder, entweder hat er keine Ahnung oder er hat einfach bewusst gelogen. Beides, finde ich, ist tatsächlich möglich. Diese ganze Neuralink-Chip-Geschichte, ich meine, ich bin fein damit, ist ganz ohne Tierversuche geht's nicht. ne, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, so ätzend das ist. Aber tatsächlich, gerade was was Medikamente angeht oder Dinge, die der Mensch wirklich braucht, und da zähle ich jetzt nicht, Neuralink zähle ich da nicht zu, die müssen in mancher Form irgendwie auch an Tieren ausprobiert werden, es sei denn, man findet ganz viele freiwillige Idioten, die das an sich machen lassen. Die Frage ist nur, ob man Neuralink, ob das wirklich so wichtig für die Menschheit ist, dass man da jetzt irgendwie Dutzende Affen töten muss.
Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Tierversuche ein notwendiges Übel sind, aber das Minimum an ethischem Rückgrat, das man dann auch zeigen sollte als Firma, ist einzugestehen, wenn Dinge schiefgegangen sind, wie zum Beispiel die sich lösenden Schrauben und so weiter.
Komplett richtig.
Das ist das Minimum, dass man dann sagt, we fucked up, und nicht einfach versucht, es totzuschweigen und zu sagen, nee, die wären sowieso alle gestorben und das.
Ist auf jeden Fall eine super gute Recherche von Wired. Tatsächlich einer der Artikel seit längerem, die ich mal wieder online bei denen gelesen habe. Liest sich gut, steckt viel drin, bin gespannt, was rauskommt. Weil ich finde, auch wenn man Milliardär ist, muss man nicht mit allem im Leben durchkommen.
Absolut.
So, hast du noch ein Elon-Thema?
Elon Adjacentedes.
Okay.
Wenn das so zählt.
Ja, hau raus.
Und zwar der Sentry Mode des Tesla wird dir was sagen, nehme ich an.
Ah, Sentry, das ist so ein Wach, also Sentry, ich würde mir das jetzt übersetzen,
genau.
Was mit Wachmodus.
Genau, es ist de facto eine Art Wachhundmodus.
Aha.
Ich stelle meinen Tesla, so ich einen hätte, ich parke den irgendwo und dann fangen an, ein paar Sicherheitssensoren anzugehen. Und die nehmen dann zum Beispiel, wenn jemand sich meinem Auto nähert, springt plötzlich eine Kamera an, um sicherzugehen, dass diese Person mein Auto nicht kaputt macht. Oder der lehnt sich an mein Auto an und dann geht plötzlich, bedingt durch irgendeinen Bewegungssensor, ein Alarm los.
Oder eine Person Stimme, wie bei Knight Rider.
Ich bin kein Hydrant, du Flohkutsche. Zisch ab.
So quasi. Ich meine, es ist zum einen natürlich eine gute Idee, weil zum Beispiel so bei Parkschäden habe ich einen Beweis, was passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn aber einfach nur eine Mutter mit ihren Kindern an dem Auto etwas zu nah vorbeigeht, nimmt das Ding das trotzdem auf. Und da springen jetzt einige EU-Datenschutzbehörden auf und sagen, was passiert mit diesen Videos, wo nichts passiert ist, aber trotzdem zum Beispiel Kinder, Mütter, generell Leute aufgenommen wurden, noch dazu, die nicht wissen, dass sie aufgezeichnet wurden.
Das ist der Punkt. Du läufst an so einem Auto vorbei und popelst oder was auch immer. Ist auch selbst, wenn du nicht popelst. Und dann plötzlich landet das in irgendeiner Datenbank und du bist nicht gefragt. Das finde ich tatsächlich kritisch. Das ist ja schon, selbst wenn du hier in Deutschland so eine Türkamera hast, so eine Doorbell, Ring oder wie die alle heißen, haben wir hier zu Hause auch, dann bist du ja sogar verpflichtet, dem Postboten über ein Hinweisschild, ne, davon eine Kenntnis zu setzen, dass da eine Kamera ist. Und das finde ich tatsächlich auch richtig. Wollen wir weitermachen? Ich hätte ein TikTok-Thema zum ersten Mal, glaube ich, wenn wir diesen Podcast machen. Ja, aber wie du weißt, ne, wir haben auch ausführlich schon drüber gesprochen, wir beide sind keine TikTok-Fans und auch keine Nutzer. Und tatsächlich habe ich TikTok auch noch nie benutzt und auch ehrlicherweise noch nie so richtig verstanden. Was ich aber gruselig fand, das habe ich gestern gelesen bei Mashable. Es gibt ein Pärchen, das sich bereits seit 2 Wochen rund um die Uhr live streamt über 10 Kameras. Und das hat natürlich diesen Big Brother Truman Show Effekt. Und dann konnte ich nicht umher, ich habe dann versucht, quasi mich in diesen Livestream gestern einzuwählen. Und das zeigt, wie gut ich mich mit TikTok auskenne. Ich habe es nicht geschafft. Also ich habe mir natürlich, Gott bewahre, kein TikTok-Konto angelegt. Aber ich war davon überzeugt, dass man einfach auf den Link klickt. Ich kann den auch hier jetzt mal kurz in den Discord posten. Ich packe ihn auch in die Shownotes. Und dann im Prinzip sich alles angucken kann da. Tatsächlich war das nicht ganz so einfach. Die sind auch bei Twitch, da konnte ich mir zumindest ein paar voraufgezeichnete Clips anschauen. Und es ist wirklich so, Tom, die filmen sich sogar beim Kacken. Also es ist eine Kamera auf dem Klo montiert. Das ist wahrscheinlich der verzweifelte Versuch, möglichst viel Kohle damit zu verdienen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Weil ich glaube, die meisten kranken Idioten im Netz wollen zuschauen, wie man auf dem Klo hockt. Und die Kamera ist tatsächlich über der Toilette montiert, dass man eine Draufsicht hat. Das heißt, man sieht jetzt nicht viel, aber es reicht, um das zu sehen, was irgendjemand erwartet, wenn er auf eine Klo-Kamera klickt. Was ich trotzdem noch interessant fand, wusstest du, dass es Sleepfluencer gibt, tatsächlich?
Ja, ja. Echt? Leitet sich beim Schlafen filmen lassen.
Wieso weißt du sowas?
Das ist aber inzwischen ja schon wieder Old News. Das war ein Trend auf Twitch und ähnlichem vor, ach Gottchen, zwei Jahren, auch gerade so während der Covid-Zeit. Viele Leute, also die einen hatten so diese, also es gab zwei Arten der Zuschauer. Die einen, die so ein bisschen dieses pervers spannende I wanna watch you sleep Hintergedanken hatten, und die anderen, die das tatsächlich sehr beruhigend fanden, so wie wenn man zum Beispiel keine Ahnung, du sitzt auf der Couch und dein Sohn ist neben dir eingeschlafen und du schaust zu ihm runter und denkst dir auch, es ist süß, ihm beim Schlafen zuzugucken. Ja? Und das war so der andere Teil der Zuschauerschaft. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, die Creepersoids waren da schon die Majority.
Also es gibt tatsächlich Leute, die damit richtig viel Geld verdienen. Ich habe hier einen Sleepfluencer, der sich tatsächlich beim Versuch einzuschlafen regelmäßig livestreamt, und der soll damit im Monat bis zu $30,000 verdienen. Überleg mal.
Gelähmt.
Also ich lasse jetzt ab von dem Witz Geld im Schlaf verdienen, ne? Aber das ist creepy.
Also das ist halt genau das Problem. Ganz egal, wie krank oder merkwürdig oder weird oder einfach nur ungewöhnlich deine Idee ist, du kannst dir sicher sein, es gibt schon jemanden, der das im Netz in irgendeiner Form zu Geld gemacht hat. Ich meine, es gibt eine eigene, weiß ich jetzt auch nur, weil es mir letztens jemand verlinkt hat und ich mir gedacht habe, the fuck? Es gibt wohl eine eigene Kategorie auf Pornhub, wo es nicht mal tatsächlich um Pornografie geht, sondern wo einfach nur Damen in High Heels und Netzstrümpfen Luftballons kaputt treten. And I was like, what?
Wie so Snuff-Videos, nur ohne, dass da Tiere zu Schaden kommen, immerhin.
Es
gibt halt für alles einen Fetisch. Ne? Es gibt auch für jeden Fetisch einen Ausdruck. Ne? Objektophilie, und ich kenne sie natürlich alle nicht. Und es gibt sicherlich auch einen Fetisch-Fachbegriff für das Zertreten von Luftballons mit High Heels.
Ballonophilie oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Keine. Also, ja,
die Welt ist
das
krank.
Das zeigt halt, ach,
ich glaube, die Welt war schon immer krank.
Aber jetzt
Teilen.
Kann
aber
viel das, mehr ein Spotlight ja? darauf Exakt. Geworfen werden.
Wir kriegen es nur nicht mit, oder wir haben es nicht mitbekommen, damals in den 90ern oder in den 80ern noch. Und jetzt ist es so, jede Scheiße hat eine Plattform, richtig.
Und das Schöne ist, falls ein paar unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer das nicht wussten, haben wir dazu beigetragen, dass die das jetzt auch wissen und haben somit noch mehr Spotlight darauf geworfen.
Das ist die Doppelmoral.
Ist das nicht toll?
Ja, es ist super. Okay, zu den Hausaufgaben. Wir reden ja noch über die Top 5 der Spiele, ne, die uns unser Leben lang irgendwie geprägt oder begleitet haben. Da war ich tatsächlich fleißig, aber du hast noch ein anderes.
Ja, mein Steam Deck.
Stimmt, herzlichen Glückwunsch. Das ging jetzt doch total schnell, ne? Knappe Woche nur.
Ja, knappe Woche.
Ach, krass. Ja, und wie ist es?
Ich habe noch nicht allzu viel drauf gespielt, aber was ich bis jetzt also ich mag es, ich stehe drauf. Es liegt gut in der Hand, es ist sehr leicht. Es hat mich sehr überrascht, das wusste ich tatsächlich nicht, dass der gesamte Bildschirm ist auch gleichzeitig ein Touchpad, weil es hat ja keine Tastatur, aber wenn du irgendwo zum Beispiel deine Account-Daten oder so eingeben musst, hast du halt eine Touch-Tastatur, wie beim Handy halt. Es hat ein sehr cooles Feature, das im Nachhinein drüber nachgedacht, eigentlich, ja, sollte eigentlich jeder haben und ist großartig, beziehungsweise nicht sollte jeder haben, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es sinnvoll, dass dieses Feature existiert. Ich hätte nur selbst nicht dran gedacht. Ich installiere ein Spiel auf meinem Steam Deck. Ein Spiel, das ich auch auf meinem Computer installiert habe. Dann zieht das Steam Deck dieses Spiel nicht neu aus dem Internet runter, sondern zieht einfach nur die Daten von meinem Rechner. Mhm. Das heißt, ich bin dadurch, dass ich in meinem eigenen LAN bin, natürlich deutlich schneller, als wenn ich das Ganze übers Internet neu hinuntersaugen muss. Eigentlich absolut naheliegend,
Wie viel Aber Speicher?
Wie viele, unglaublich brillant.
Wie viel Speicher hat das?
Ich habe die große Version genommen mit einer 512 GB NVMe und eine 512 MicroSD-Karte habe ich mir auch nochmal bestellt. Die kommt am Montag an. Es läuft God of War zum Beispiel, zwar das aus 2018, weil das ist das Einzige, was es bis jetzt auf Steam gibt, aber das läuft super flüssig auf dem Steam Deck. Das neue Mortal Kombat 1 läuft auf dem Steam Deck. Ein ganz tolles Feature ist, dass ich mitten im Spiel, egal wo ich bin, ich drücke auf den Power-Knopf einmal kurz und es suspendet. Pausiert quasi das Spiel und ich kann jederzeit dort weitermachen, wenn ich dann wieder Zeit habe. Die eingebauten Lautsprecher sind überraschend gut und nicht so wie viele Handy-Lautsprecher, die dann irgendwann anfangen zu übertönen. Also bis jetzt, ich bin vollauf begeistert.
Und spielst du das mit Maus und Tastatur angeschlossen, also wie so ein Desktop oder wirklich als Handheld?
Nein, ich habe mir das gezielt als Handheld gekauft, habe jetzt mal gespielt, gestern als ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich mal Vampire Survivor, man dachte, nimmst mal was relativ Simples. Also bis jetzt absolut begeistert, gerade wenn man auch irgendwo mal ist, wo man ein bisschen Zeit totschlagen muss oder so.
Ich habe ja auch lange geliebäugelt. Mich hat ein bisschen der Preis abgeschreckt, für ein Handheld zumindest. 500x, ne, hast du jetzt gezahlt. Im Sale wohlgemerkt. Und habe mich dann tatsächlich eher für die Switch entschieden, weil die eben einen ganz anderen Spielekatalog hat, den ich so nicht spielen könnte. Das finde ich ist bei der Switch dann wiederum reizvoll. Ne? Diese ganzen Nintendo Originals wie Mario und Zelda und so, die spielt man halt nur dort. Und dann hat es denselben Effekt auf Reisen oder wenn man irgendwie im Sommer im Garten ist und irgendwie Bock hat zu zocken oder so, dann kann man das eben damit auch gut tun.
Ich verstehe diese Herangehensweise absolut. Der Grund, warum ich mir da jetzt nicht die Switch geholt habe, ist der, dass mein Pile of Shame auf Steam mit 550 Games schon so groß ist, dass ich mir nicht noch eine weitere Library eintreten wollte, wo ich mir dann Spiele kaufe, die ich nicht fertig spiele. Jetzt habe ich hier zumindest die Möglichkeit, dass ich, wenn ich on the move bin, wenn ich irgendwo Zeit totschlagen muss, Spiele spielen kann, die ich eh schon besitze, aber für die ich sonst eh keine Zeit habe. Ja. Jetzt habe ich hier zumindest eine weitere Möglichkeit, die zu spielen, während wenn ich meine Switch geholt hätte und dann kämen noch Zelda und Mario und Metroid und was weiß ich was alles dazu, dann würde ich nur noch mehr Spiele haben, die ich anfange, aber nie fertig spiele. Und,
okay, fair point. Wollen wir mal jetzt über die Hausaufgaben sprechen, die du uns aufgegeben hast, weil ich würde die anderen Themen, die ich habe, die auch allesamt toll sind, aber mit Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit und die technischen Hürden, die wir in dieser Folge im Moment haben, tatsächlich auf nächste Woche schieben oder im Zweifel über Bord werfen.
Ladies and gentlemen, the best video games of all time.
Die Top 5 Videospiele, die unser Leben nachhaltig geprägt haben. Das war die Aufgabenstellung.
Top 5 Spiele, all things considered. Also zwar gerne auch Grafik, Gameplay, aber halt auch, wie haben sie mich beeinflusst, zu welcher Zeit habe ich sie gespielt, haben sie einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen und wenn ja, warum?
Also ich musste das clustern, ne? Weil nur 5 Spiele
ich waren verstehe, nicht möglich. Ich habe auch geschummelt teilweise.
Ich wollte aber auch nicht jetzt einfach sagen, 5 schaffe ich nicht, ich mache Top 20 und die dann auch in ein Ranking bringen, ist auch nicht immer möglich, weil manche Spiele kann man nicht vergleichen. Wie willst du es machen? Deswegen habe ich im Prinzip 2 oder fast sogar 3 Listen gemacht.
Ach du Schande.
Ja. Eine ist wirklich eine Top 5. Da habe ich mir aber wirklich schwer getan. Und da teilen sich teilweise 2 Spiele einen Platz. Also es ist quasi eine geschummelte Top 10. Und das andere, den habe ich gar keine Zahlen zugewiesen. Das sind einfach Titel, die trotzdem mich auf dem Weg in den letzten 35, 38 Jahren als Gamer irgendwie dann doch weiter begleitet haben und auch nachhaltig, weil ich gerne zurückdenke. Und dann gibt es nochmal so 4, 5 Spiele aus der jüngeren Zeit, die man trotzdem erwähnen muss, finde ich, weil das Spiele sind, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe, wie mit allen Spielen, die wir davor genannt haben, zusammen. Verstehst du?
Verstehe ich. Also ich würde tatsächlich mal mit der Top 5 geschummelten Top 10, wie auch immer, ja, anfangen. Die anderen, die Honorable, okay, Mentions, kannst du danach noch bringen. Ich würde vorschlagen, den Modus, du fängst mit deinem Platz 5 an, dann sage ich dir meinen Platz 5 und so Ping-Pong-mäßig.
Okay.
Number 5.
Auf meinem fünften Platz der Spiele, die damals für mich irgendwie einzigartig oder besonders waren, sind, wie gesagt, zwei Spiele, weil die, ich konnte mich nicht entscheiden. Das eine ist Diablo, und zwar der allererste Teil, und zwar, mhm, als man noch online spielen konnte und als es auch noch Player-Killer gab. Also in einer offenen, vermeinten, also es ist nicht in einer Zone, wie jetzt bei Diablo, sondern wirklich, du konntest während jeder Mission mit einem anderen Spieler spielen und den umhauen und dann sein Ohr sammeln. Ne?
Ja, good call.
Deswegen, alleine das Geräusch von Loot, ne, dieses, wenn das auf den Boden fällt und diese Hintergrundmusik und diese düstere Atmosphäre und so.
Das erste Mal zu hören,
Fresh Meat.
Ja. Also, Diablo, da kommt keines der neuen Diablo-Spiele ran. Die habe ich zum Teil auch nicht alle gespielt. Und über Diablo 4 haben wir ja schon länger gesprochen. Auf demselben Platz, weil es mich trotzdem auch irgendwie damals zumindest gefesselt hat, ist Wing Commander.
Oh, good call. Das habe ich in meiner Liste komplett vergessen.
Wenn ich habe wirklich viel cross gegoogelt, um überhaupt mir Spiele wieder in den Kopf, in die Erinnerung zu rufen. Weil ehrlicherweise, wenn du jetzt 2 Stunden länger noch recherchierst, fallen dir noch mal 10 Titel ein.
Ja,
ein,
ja, auf,
ne,
jeden Fall.
Aber Wing Commander...
Es ist ja auch immer so eine, ich würde sagen, diese Liste ist ja auch immer nur so ein bisschen eine Momentaufnahme, was man jetzt gerade im Kopf hat, was einem gerade emotional präsent ist. Weil wie du sagst, 1 Stunde mehr Recherche,
die Liste
schaut schon wieder ganz anders aus.
Exakt, genau richtig. Und Wing Commander... Das ist so, ne, das ist halt ein Chris Roberts Spiel. Also, das ist so, Origin insgesamt war damals irgendwie cool. Das war so, alle Spiele, die gemacht haben, waren irgendwie besonders. Und Wing Commander hatte halt diesen tollen Mix aus Action, Weltraumsimulation im ganz eingeschränkten Sinne und eben dieser coolen Story. Und da halt ganz besonders der erste Teil. Ich weiß noch ganz genau, ich war mit meinen Eltern im Urlaub tatsächlich, und wir hatten, Christmas Shopping in New York. Und ich war damals, da gab es so richtige PC-Läden und ich hatte...
Ich glaube, du hast schon mal erzählt.
Und ich werde es nie vergessen, wie ich in diesem Laden stand und diese Packung Wing Commander in der Hand hielt und ich konnte die ja dann während des gesamten Urlaubs nicht spielen. Das heißt, ich habe dann die nächsten Tage und den gesamten Rückflug diese Packung mir 100 Mal angeguckt und hinten durchgelesen. Deswegen Wing Commander wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und Diablo, weil für mich war Diablo der Erstkontakt in eine Spielerwelt, wo man andere Spieler treffen und töten konnte.
Oh Gott, da hat das alles so. Wing Commander ist ein, das habe ich komplett vergessen. Und da, was eigentlich erschütternd ist, weil ich ja seit über 10 Jahren Backer von Star Citizen, dem großen neuen Projekt von Chris Roberts bin, das ja so eine seamless Weltraumsimulation werden soll. Und auch wirklich große Fortschritte macht. Also ist jetzt schon sehr spannend zu spielen. Und dabei ist es eigentlich erst eine Alpha eigentlich. Und ich weiß auch noch, mich hat bei Wing Commander vor allem der zweite Teil sehr geprägt. Ich habe mir damals in meinem PC meinen ersten Soundblaster 16 mit ASP, mit Advanced Speech Pack gekauft. Und Wing Commander war tatsächlich das erste Spiel, Wing Commander 2, bei dem mein Computer zu mir wirklich gesprochen hat. Da gab es diese Opening-Cutscene und du siehst, dass das Schiff des Kilrathi Emperors und dann hörst du ihn plötzlich das erste Mal sprechen.
How goes the war against the humans?
How goes the war against the humans?
Und das sind auch wirklich
Wahnsinn.
Das sind Cutscenes, die ich damals nicht weggeklickt habe, was ich ja heute schon oft mache. Ja, ja, genau, richtig. Die habe ich tatsächlich auch immer alle mir angeschaut. Okay, dein Platz 5.
Ich weiß nicht, ob ich mit dir schon im Podcast über das Spiel gesprochen habe. Ein Spiel namens Rime. Das habe ich eigentlich ganz nur durch Zufall gefunden, weil es in ein PS Plus Game war. Das war Teil von dieser PS Plus Subscription. Sah aus wie so ein niedlicher, ich sag jetzt mal, Puzzle-Plattformer. Und warum dieses Spiel bei mir, also das hat einfach so einen unglaublichen Eindruck hinterlassen, dass ich muss dieses Spiel jetzt leider ein bisschen spoilern. Und mache es dadurch für diejenigen kaputt, die es eventuell spielen wollen würden. Aber nur so kann ich erklären, warum es mich so, warum es mir so den Boden unter den Füßen
sieht so ein bisschen aus wie Zelda, finde ich, von der Optik.
Ein bisschen. Du spielst in dem Spiel einen kleinen Jungen, der nach einem Schiffunglück von seinem Vater getrennt wurde und findest dich auf einer Insel wieder. Und Puzzle-Plattformst dich halt so durch. Es gibt insgesamt 5 Level. Und die werden natürlich immer schwieriger. Mit der Zeit gibt es dann auch Gegner, denen du ausweichen musst. Du bist kein toller Krieger, du kannst nicht kämpfen oder sonst was. Du findest in dem Spiel aber merkwürdigerweise dann auch immer so ein paar Spielzeuge oder Dinge, die Erinnerungen an deine Familie und an deine Mutter und so erwecken. Und dann spielst du das Spiel durch und dann gehst du plötzlich durch so eine Tür mit hellem Licht. Und dann plötzlich bist du aber nicht mehr der kleine Junge, sondern bist du plötzlich der Vater des kleinen Jungen, den du in einigen von diesen kurzen Cutscenes oder so schon mal gesehen hast. Und dann gehst du durch das leerstehende Haus und schaust dich um und siehst, einige der Spielzeuge, die der Junge gefunden hat, stehen in seinem Kinderzimmer herum. Und einige der Gegner stehen als Puppen irgendwo herum oder so. Und dann realisierst du, dass dieses Spiel die ganze Zeit eigentlich die Gedanken des Vaters waren, der mit dem Verlust seines Sohnes klarkommt. Oh Gott,
furchtbar.
Dann gibt es am Schluss, das war das, wo ich einfach I fucking lost it. Der Junge hat seinen sehr, sehr einprägsamen roten Umhang. Mhm. Und so wie so ein Mantel. Und dann gehst du zu einem Fenster, das passiert alles automatisch, das ist so eine Cutscene. Du gehst zu diesem Fenster und öffnest das Fenster und schaust raus und der Vater nimmt den Überrest von dem Umhang des Jungen, hält ihn hoch und dann musst du aktiv eine Taste am Controller drücken, damit der Vater quasi loslässt und der Umhang vom Wind davongetragen wird. Und ich bin dort gesessen und habe geheult wie ein Schlosshund.
Oh, ich krieg gerade Gänsehaut.
Es gibt Videos davon auf YouTube, wie Leute das Spiel durchspielen und dann diese
Stelle.
Szene sehen und einfach alle heulen wie Schlosshunde. Und dann war es aber noch nicht vorbei.
Ich würde diese Taste einfach nicht drücken können, glaube ich.
Das war echt hart. Und dann laufen die Credits durch. Mhm. Und dann hast du plötzlich im Hauptmenü eine Level Selection. Und in der Level Selection gibt es 5 Level. Grief, Denial, Anger, Bargaining. Also die 5 Levels of Grief oder 5 Stages of Grief,
genau.
Nach denen diese 5 Level waren. Und wenn du dann plötzlich drüber nachdenkst, erkennst du, ja, das war in diesem Level eindeutig
ein Leitthema.
Erkennbar, ja. Dass das Leitthema war. Das hat mich so unglaublich mitgenommen und so geprägt, weil es halt wirklich das erste Mal ein Spiel war, das für mich so unfassbaren Tiefgang hatte.
Number 4.
Ich muss gestehen, auf Platz 4 auf Platz 4 habe ich tatsächlich sogar 3 Spiele gequetscht.
Ja, ist okay.
Aber die teilen sich einen 4. Platz und ob der überhaupt verdient ist, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist zum einen auf dem C64er Vermeer. Das habe ich unfassbar viel gespielt. Geht um Rico Vermeer, ne? den flämischen Maler, glaube ich. Ich glaube, es ist ein flämischer Maler. Und das ist am Ende ist es aber eine Wirtschaftssimulation. Eine, die sehr textbasiert ist, so wie Hanse. Hanse hast du bestimmt mal, oder die Fugger.
Ja, ja.
Ne, die kennst du ja. Das ist aus derselben Liga. Vermeer ist eigentlich aus der C64er-Zeit wirklich so ein Kulttitel gewesen, aber ich glaube, der ist heutzutage viel in Vergessenheit geraten. Du musstest dann Warentermingeschäfte machen. Du konntest Tabak, Kaffee, Tee anbauen. Du musstest dann rechtzeitig den verschicken, sonst hast du eben Strafen gezahlt. Du musstest dann mit dem Schiff durch die Gegend fahren, wenn du deine Plantage besuchen wolltest. Das hat dann auch eine gewisse Zeit gekostet. Das war rundenbasiert. Man konnte es auch mit mehreren Spielern spielen. Ich weiß nämlich noch, in Ankara hat man besonders gut Tee angebaut, das werde ich nie vergessen. In Richmond konntest du besonders gut Tabak anbauen. Also lief dann da oder dort besonders gut. Und mit dem Geld und deswegen der Titel konntest du auf Auktionen Gemälde kaufen. Die waren aber auch unter Umständen Fälschungen. Dann bist du an der Fälschung aufgesessen und hast dann viel Geld ausgegeben für nix. Und ich glaube, so richtig krieg ich es gar nicht mehr auf die Kette. Ich glaube, die Aufgabe war, die verlorene Gemäldesammlung eines verstorbenen Verwandten zurückzukaufen. Irgendwie sowas war's. Aber ich glaube, ich habe das auch nie zu Ende gespielt. Das Tolle war, es war halt eine echt coole Wirtschaftssimulation. Ich war damals 6 oder 7, aber irgendwie hat mich das nachhaltig fasziniert. Und ich habe das wirklich nach der Schule mit einem Freund zusammen gespielt, gegeneinander. Und dann gab es auch Möglichkeiten, den einen aufzuhalten. Also wenn der irgendwie mit dem Schiff nach Ankara musste oder mit dem Zug nach Richmond, dann gab es, ich weiß nicht mehr genau, wie das genau ging, aber es gab Möglichkeiten, den irgendwie zu blockieren, dass er auf jeden Fall zu spät da ankam und dann nicht mehr persönlich an einer Auktion teilnehmen konnte, zum Beispiel. Und dann konnte man selber hin und musste kein Wettbieten machen, weil der andere war ja nicht da und remote ging das nicht, weil es ja keine Fernübertragungsmöglichkeiten gab. Also klingt total kompliziert und furztrocken. Klingt auch
sehr interessant.
Aber es war sau cool. Das kannst du sogar heute über das Internet Archive online im Browser noch spielen. Den Link habe ich auch raus, packe ich in die Shownotes. Es ist halt wirklich textbasiert und ich glaube, es hatte ANSI-Grafiken. Ne? Also wirklich super rudimentär. Aber es hat mich gefesselt, merkt man ja vielleicht an der Beschreibung. Mhm. Ein Spiel, was weitgehend auch eine Wirtschaftssimulation ist, das habe ich auch Jahre später noch gespielt und würde, glaube ich, spiel's heute. Es ging dann auf der PlayStation auch noch, ich glaube, es gibt sogar auf der Switch. Das ist Sid Meier's Pirates.
Das war
auch ein Dauerspiel. Ne? Wirtschaftssimulation deswegen, weil du natürlich als Pirat neben Aufgaben, deine verlorene Schwester wiederzufinden und so weiter, vor allem Gold und Reichtum anhäufen musstest. Du konntest verschiedene Schiffe überfallen, du konntest sagenumwobene Schatzschiffe aufspüren, Schätze ausgraben, Städte einnehmen, du kennst es ja. Ich habe übrigens, du hast ja auch gespielt bestimmt, oder?
Natürlich.
Du konntest ja am Anfang so einen Trade auswählen. Ich habe jedes Mal Fencing genommen, weil wenn du gut fechten oder kämpfen konntest, hatte ich den Eindruck, hast du fast jede Schlacht gewonnen. Weil wenn du ein anderes Schiff angreifst, dann hast du in der Regel mit dem gegnerischen Kapitän einen Fechtkampf ausfechten müssen. Und wenn du da besonders guten Skill hattest, dann war der Fechtkampf relativ leicht. Und umso länger der Fechtkampf dauerte, umso mehr Crew hast du nämlich verloren. Wenn du also nicht gut fechten konntest, dann dauerte der Fechtkampf länger. Und während der Fechtkampf länger dauerte, hat sich deine Mannschaft aufgerieben im Kampf gegen die gegnerische Mannschaft. Sprich, ein schneller Kampf und dann hattest du eigentlich in der Regel immer gute Chancen, das zu gewinnen.
Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh.
Ja, genau. Aber da kommen wir gleich zu. Tatsächlich taucht das natürlich auch in meiner Liste auf. Und das dritte Spiel auf Platz 4, da höre ich auch heute noch die Musik. Und eigentlich war es ein recht simples Spiel, aber die Atmosphäre und so sensationell ist von CinemaWare, ein ganz tolles Studio, ist It Came From The Desert.
The Desert. Unchanged for millions of years, yet witness to a biblical prophecy come true that one day the meek shall inherit the earth.
Kennst du das noch?
Nee, sagt mir überhaupt
nichts. Nein, du kennst es nicht. Nein. Auch das kannst du zwischen online spielen. Sensationell. Es spielt in den 60ern. Und in dieser B-Movie-Welt, und zwar radioaktive Strahlung hat dazu geführt, dass Ameisen hausgroß werden. Also im Prinzip wie Formicola kennst du ja vielleicht, das B-Movie. Und es ist im Prinzip genau das. Du bist in einer kleinen Stadt, irgendwo im Mittleren Westen, und es häufen sich Hinweise, dass in den Minen irgendwas Komisches passiert ist. Und im Prinzip ist es so eine Art Adventure. Ein Mix, das ist so ein Hybridspiel. Der Adventure-Teil funktionierte nur über Bilder und Tafeln, also keine animierten, ne, du bist nicht rumgelaufen wie bei Zack McCracken oder so. Und dann gab es aber Action-Szenen, wo du halt den Ameisen die Fühler abschießen musstest oder wo du durch eine Mine mit so einem Minenfahrzeug, mit so einem, wie heißt denn diese Minencarts, diese Trolleys, weißt schon, ne, womit dann Gesteine abtransportiert werden.
Die Dinger, in denen in Temple of Doom.
Genau. Mit so einem Ding bist du durch die Minen gefahren. Oder du musstest, wenn so
eine
Ameise...
Lore.
Ja, Lori, genau, das war das Wort, das mir nicht einfiel, richtig. Und wenn eine Ameise dich erwischt hat, bist du im Krankenhaus aufgewacht und musstest aus dem Krankenhaus fliehen. Und das war dann halt so eine Draufsicht und du musstest vor Krankenschwestern dich verstecken und dann über mehrere Etagen aus dem Krankenhaus fliehen. Also das waren die Action-Einlagen.
Aber warum muss man aus dem Krankenhaus fliehen?
Ja, damit du weitermachen kannst. Du musst ja die Stadt vor dem Schlimmsten bewahren.
Ach so, und die Krankenschwestern haben aber darauf bestanden, dass
exakt.
Du... Okay, verstehe.
Und wenn du zu viel Zeit im Krankenhaus verbringst, dann kommen die Ameisen und zerstören die ganze Stadt. Und du musst, glaube ich, die Aufgabe ist es natürlich dann, das Nest und die Königin zu finden. Und umso mehr du reist von A nach B, umso mehr Zeit vergeht. Also klar. Es war auch wichtig, dass du besonnen Schauplätze aufsuchst und nicht einfach dich quer durch die Map klickst.
Interesting.
Sau gutes Spiel, mega Soundtrack, packe ich auch in die Shownotes. Musste mal wenigstens anklicken auf archive.org, kann man nämlich auch heutzutage for free im Browser spielen. Gott.
Der heutige Podcast ist übrigens gesponsert von archive.org.
Ja, wirklich. Und der heutige Podcast wird auch glaube ich die 2-Stunden-Marke knacken, das, wenn wir so weitermachen.
Das ist gefährlich, das könnte sich tatsächlich ausgehen.
Kommen wir zu Platz, du musst Platz 4 ja auch noch sagen. Gott.
Ja, Platz 4 habe ich auch ein bisschen einen Cluster, weil es ist halt einfach schwer. Aber auf Platz 4 sind bei mir die ganzen Adventure Games. Also da von Loom über Monkey Island, über Maniac Mansion, weil man kann diese Dinger, finde ich, also ich kann sie nicht ranken. Ja, es gibt.
Aber sie sind auf Platz 4, nur schäm dich.
Nein, es ist
okay.
hat guten Grund, ja. Und vor allem, wir reden hier immer noch von all den Spielen, die wir gespielt haben, mhm. Ist Platz 4 schon sehr, sehr weit oben, wenn ich rechne, wie viel 100 Spiele ich gespielt habe. Muss man
damit
jetzt
wir uns nicht doppeln,
sagen.
Wenn wir jetzt über diese Gruppe sprechen wollen, muss ich sagen, Manic Mansion und Zack McCracken wären bei mir auf Platz 1 tatsächlich.
Oh.
Und
interesting.
Monkey Island und Indiana Jones, weil die auch aus einer Zeit ungefähr sind von der Machart, wären auf Platz 2. Mhm. Das heißt, die ersten 2 Plätze sind bei mir tatsächlich als alter Grafik-Adventure-Fan mit den Lucasfilm-Spielen besetzt.
Dann überlege ich, ob wir da nicht erstmal bei mir mit den Plätzen 3 weitermachen und ich dann mit meinen Gedanken zu meinem Platz 4.
Ist jetzt schwierig, aber sonst hätten wir quasi eine Doppelung. Weißt du, was ich meine?
Was bei mir bei Platz 4 aber noch dazu kommt, sind auch diese ganzen Sierra Adventure. Also ich habe wirklich die Adventure Games meiner Kindheit. Eben einerseits Point and Click, aber auch Quest for Glory, Space Quest und wie sie alle heißen.
Police Quest,
genau.
Ja, Iceman.
Also diese Kategorie Games, einfach weil die weil sie einerseits sehr viel gemeinsam haben, aber vor allem, weil sie dann sehr lange Zeit quasi tot waren. Die kamen dann lange, lange Zeit, kamen keine Spiele in dieser Art und erst in den letzten 5 bis 10 Jahren hat dieses Genre so ein bisschen ein Revival erlebt.
Adventures sind in den 90ern irgendwann gestorben, das stimmt.
Genau, ja. Aber gut, dann pausiere ich jetzt hier. Wir machen weiter mit deinem Platz 3 und wenn du dann bei deinen Plätzen 2 und 1 bist,
reden wir mal gesammelt über die Adventures. Ja, das ist ein guter Plan.
Number 3.
Auf Platz 3 ist im Prinzip nur ein Spiel, was man aber splitten kann. Und zwar ist es Ultima 7, The Black Gate. Und damit verbunden auch Ultima Online, was neben Diablo oder kurz nach Diablo, das war so 1996 etwa, mich fast mein Abi gekostet hätte. Und mein erster Zugang zu einem MMO war tatsächlich. Ja. Ich habe vorher schon Jahre, ich habe auch alle Ultima-Teile tatsächlich gespielt. Ich war ein riesen Richard Garriott-Fan. Und Ultima 7 war für mich aber das Beste, weil es wirklich eine echte Open World war, die auch grafisch gut aussah und zum ersten Mal, so ähnlich wie bei Bethesda heutzutage, du hattest jede Möglichkeit, du durftest dich nur bei Dingen nicht erwischen lassen. Also es gab diesen Guardian, den es zu besiegen galt am Ende, ne, der durch das Black Gate nach Britannia quasi gekommen ist, so eine Art aus einer anderen Welt sozusagen. Und der hat bestimmte Handlungen von dir kommentiert. Das heißt, wenn ich irgendwo Gold aus einer Kiste geklaut habe, hat das vielleicht der Besitzer des Goldes nicht gesehen, aber der Guardian hat es auf jeden Fall gesehen.
You too will soon acknowledge my authority, for I shall be your companion, your provider, and Master.
Und hat das immer wieder kommentiert. Und damit hattest du permanent so moralische Zwickmühlen. Weil der Guardian fand das natürlich super, dass du klaust. Aber der Guardian war ja auch der böse Endgegner. Und dann war man permanent in dieser Situation, will ich, dass der Bösewicht, den ich eigentlich ausgerückt bin, um ihn zu töten, dass der mich super findet, weil ich hier gerade geklaut habe. Weißt du, das war so ein moralisches Dilemma die ganze Zeit. Und Ultima Online brauche ich nicht zu sagen, das war einfach sensationell. Das war das erste Spiel, was nicht, das erste Spiel, was nicht zu Ende war, wenn man ausgemacht hat. Das ging ja weiter. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung damals.
Über Ultima Online haben wir ja auch schon mal privat so gesprochen, weil es war tatsächlich auch mein erstes MMO und ich weiß noch, ich habe da ganz simpel angefangen, habe so ein paar ich habe als Schreiner irgendwie so angefangen, Holz und ähnliches zu hacken und habe dann die ersten Dinge gebaut, habe das dann verkauft und habe mir meine erste Rüstung kaufen können, habe die erste Stadt verlassen, wurde von einem Spieler gekillt, es wurde mir mein ganzes Zeug geklaut, ich habe das Spiel deinstalliert und habe die CD aus dem Fenster geworfen. Und du hast mir im Nachhinein dann erzählt irgendwann mal, du warst der Typ, der andere Spieler da so gegankt hat.
Aber ich hatte, meine Initialerfahrung war deckungsgleich mit deiner, nur dass ich Bergbau gemacht habe, Mining. Und ich weiß noch genau, es war in Vespa, eine der Städte, die man bereisen konnte. Das war in der Open World. Und wenn man zwischen zwei Städten laufen wollte, musste man halt einen Weg nehmen. Ne? Wahlweise ist man durchs Gebüsch gerannt, dann hatte man eine größere Chance, auf Monster zu treffen. Oder man blieb auf der Straße und hatte eine größere Chance, auf böse Spieler, sogenannte Player-Killer, zu treffen. Und ich weiß noch genau, ich habe Erze verkauft und wollte das Geld, glaube ich, nach Vespa bringen, weil es da eine Bank gab, die es in der Stadt, in der ich war, nicht gab. Und nur da war Geld oder Besitz sicher. Ne? So eine richtige Bank. Und auf dem Weg dahin bin ich auch überfallen und getötet worden und der hat mir mein ganzes Gold oder Geld, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwie geklaut. Und das war meine Initialerfahrung. Da habe ich mir gedacht, wow, ist eigentlich eine viel bessere Art, Geld zu verdienen, als mühsam Gestein abzubauen. Und da begann tatsächlich meine Karriere als Dreadlord. Weil wenn du viele Spieler getötet hast, dann ist dein Ruf im Spiel auch gesunken, wenn man so will. Und der maximal schlechteste Wert war dann der Titel eines Dreadlord. Und der hatte dann zur Folge, dass man in keine Stadt, in der es Wachen gab, mehr gehen konnte, ohne von den Wachen angegriffen zu werden. Das heißt, ja, als Dreadlord habe ich ein Outlaw-Leben gefristet, hatte am Ende dann auch Realfreunde, also im Spiel, die dann, mit denen ich dann zusammen Häuser gebaut habe, weil das war auch toll. Man konnte ja auch Häuser verschiedenster Größe bauen, ne? Two Stories bis hin zum Castle, also ein richtiges Schloss, wo man dann seine ganzen Reichtümer horten konnte. Und das war tatsächlich mein Leben. Das habe ich ganz lange gespielt, bestimmt. Man kann es nicht vergleichen mit World of Warcraft, das haben wir beide ja noch viel länger gespielt. Aber Ultima Online ebbte dann natürlich irgendwann ab. Es gibt es zwar heute noch, aber der große Hype war, glaube ich, nach 4-5 Jahren vorbei. Und diese 4-5 Jahre habe ich das bei jeden Tag gespielt.
Mit Aufkommen der ersten 3D-Games.
Ja, genau. Das hat ja diese Isometrie, das was auch seit Ultima 5, glaube ich, war, diese schräge Draufsicht. Und das war eine ganz tolle Spielwelt, aber vor allem, wenn man das Franchise kannte, dann kannte man natürlich auch alle NPCs und alle Städte und so aus.
Das ist halt was bei mir zum Beispiel gefehlt hat. Ich habe erst Ultima 8 wirklich gespielt. Die Ultima-Teile davor halt leider alle nicht. Genau, Pagan, das habe ich gespielt. Und halt ein bisschen Ultima Online. Aber du wärst auch so der Typ, hat mir mal ein Kumpel erzählt, der hat Meridian 59 gespielt. Das war sogar noch älter als Ultima Online. Ja. Und da waren die Server so klein, dass sich quasi die Spieler untereinander fast alle kannten, ne? Und wenn da ein Spieler gestorben ist, dann kam da eine serverweite Nachricht, welches Monster den Spieler jetzt getötet hat. Ja? Und auf dem Server, auf dem mein Kumpel damals gespielt hat, gab es einen Spieler, der berüchtigt dafür war, der wusste quasi von allen Monstern, wo sind die ungefähr. Mhm. Und da stand dann, keine Ahnung, Huge has been slain by a hill giant. Mhm. Und dann ist der dort so schnell wie möglich hingelaufen, hat eine Leiche geplündert und dann im Server weit geschrieben, die Besitztümer von Huge stehen zum Verkauf, Huge hat Vorverkaufsrecht. Und der war so verhasst, dass bei Servertreffen, wo sich die Leute in echt getroffen haben, tatsächlich Kopfgeld bezahlt worden wäre, wenn jemand den echten Namen dieser Spielerin oder dieses Spielers gewusst und verraten hätte. Also, du wärst so ein Typ gewesen, oder?
Ja.
Warst definitiv. Du der Typ?
Der Meridian habe ich nicht gespielt, aber das ist tatsächlich eine schöne Idee. Und bei Ultima war es fast ähnlich. Also auf den verschiedenen Servern kannte man sich dann auch. Zumindest die Clans, denen man beigetreten ist, kannten sich untereinander. Und mein Player-Killer-Clan, Baguk Tribe hieß der, das waren Dänen in erster Linie. Und tatsächlich habe ich die dann sogar mal in Kopenhagen besucht. Die haben nämlich immer in Ballerup, das ist so ein Vorort von Kopenhagen, da haben die dieses Spiel in so einem Internetcafé gezockt immer. Und da, ich weiß noch genau, ich bin hingeflogen, war 36 Stunden fast wach, hab in diesem Internetcafé mit denen gezockt und bin wieder nach Hause geflogen. Das war so kurz nach dem Abi.
Das Coole war, du konntest dich halt auch wirklich darauf verlassen, dass sie da auch wirklich dort waren, als sie dir gesagt haben, sie würden dort sein. Weil, wie wir alle wissen, Dänen lügen nicht.
Vielleicht war, weil sie mich früher schon immer Dan genannt haben, war da so eine gewisse Verbindung zwischen den Dänen und dem Dan.
Ja, den habe ich nicht kommen sehen.
Das wäre mein Platz 3, jetzt deiner.
Auf Platz 3 habe ich zum einen, ich ranke da jetzt gerade ein zweites Spiel dazu, das ich komplett vergessen hatte.
Stell dir mal vor, unser Ranking müsste man visualisieren auf so einem Chart.
Ganz fürchterlich. Das gar nicht also, möglich. Zum einen habe ich da drauf God of War. Und zwar das God of War aus 2018. Ich habe die God of War-Teile davor zwar gespielt, aber fast nie durchgespielt. Wobei die Story an sich, die Story von Kratos, sehr interessant ist. Aber God of War war für mich so unglaublich beeindruckend, weil es Storytelling-mäßig, die Geschichte von einem Vater und einem Sohn, die zusammenfinden, hat mich aus welchem Grund auch immer, könnte es nicht jetzt sagen, warum, aber it resonated with me. Und das Spiel hat von der Inszenierung der Welt und vom Storytelling und von der Art, wie es sich steuert und spielt, einfach alles richtig gemacht. Das war das erste Spiel, das mich jemals dazu gebracht hat, dass ich mir eine Platinum-Trophy hole, dass ich wirklich dieses Spiel 100%. Das habe ich noch in keinem anderen Spiel gemacht. Na doch, inzwischen in einem zweiten Spiel, nämlich bei Marvel Spider-Man. Aber God of War hat mich so unglaublich gefesselt und so mitgenommen. Es war für mich zu dem Zeitpunkt definitiv das Spiel des damaligen Jahrzehnts. Nicht nur das Spiel des Jahres, sondern das Spiel des Jahrzehnts. Ich habe da wirklich den Controller nur weggelegt, weil der Akku leer war, hatte aber schon einen zweiten vorbereitet, um weiterzuspielen. Ich habe das absolut gesüchtet. Ich habe mir dafür Urlaub genommen. Das Spiel hat mich so beeindruckt, dass ich mir das Unterarm-Tattoo von Atreus habe ich mir selber auch auf meinen Unterarm stechen lassen. Allerdings leicht variiert. Das war für mich einfach auch wirklich ein ziemlicher Eye-Opener und breathtaking und es kommt ganz toll. Jetzt,
also mir sagt der Titel was, aber ist komplett an mir vorübergegangen. Habe ich nicht eine einzige Sekunde gespielt. Vielleicht vermutlich zu Unrecht, aber irgendwie nie das Verlangen gehabt, mal drauf zu klicken.
War war 2018 auch Game of the Year, wenn ich das richtig im Kopf Krass. Habe, hat unglaublich viele 9 out of 10, 10 out of 10 gewonnen. Also,
aber ich glaube, 2018 war vielleicht bei mir auch so ein Jahr, wo ich nicht so viel gespielt habe.
Ja, klar, da ist ja dein Junior 17, 18, gerade auf die Welt kommen, oder?
Dann geht sowas vielleicht schneller an einem vorüber. Ja,
so ja aber 2018 müsste dein Sohn ja gerade auf die Welt richtig. Kommen sein. Na eben,
da passt die
Zeit nicht.
Da mehr. Richtig, das kommt dazu.
Ja, also, aber solltest du jemals, da nachdem deine PlayStation ja jetzt weg ist, ist die Option nicht mehr da, aber es gibt es inzwischen auf PC.
Ja, auch keine Option für mich.
Solltest du jemals wieder eine, naja, dann, aber Steam und du kannst es, Steam läuft ja auf dem Mac auch.
Ich kann mir auch einfach so ein Let's Play auf YouTube angucken.
Kannst du auch. Also ich habe mir, bevor ich mir das Spiel geholt habe, habe ich mir so ein Full, in einem Full-Video die gesamte Story von Kratos angeschaut, die bis dazu geführt hat, dass Kratos war ja eigentlich ein Spartaner, der in Griechenland und so gelebt hat und also in der Story gab ja da schon einige Teile davor und hat sich quasi mit der gesamten griechischen Götterwelt angelegt und dann quasi die gesamte griechische Götterwelt ausgelöscht Und dann endete der letzte Teil vor dem 2018er Teil damit, dass es eigentlich so aussah, als wäre Kratos verstorben. Offensichtlich aber nicht, sondern er hat sich dann eben in das irgendwo in den hohen Norden, in das Reich der Wikinger, ist er quasi von seinem alten Leben geflüchtet, wollte seine Ruhe haben, wollte sich einfach zur Ruhe setzen. Und ja, dieses ganze Setting, dieses Wikinger-Setting, das hat halt auch, it resonated with me. Und ich habe halt vorher eben angeschaut, die ganze Vorgeschichte. Und wenn man die dann kennt, nimmt einen die Story gleich noch mehr mit. Mhm. Und ja, fand ich total gut. Und das andere Spiel, das ich hier mitclustern muss, einfach weil ich zu viel Zeit in dieses Spiel gesteckt habe oder in diese Spielreihe gesteckt habe, um es nicht zu nennen, Civilization. Sid Meier Games, weil Sid Meier Games sind einfach toll. Und Civilization, völlig egal, ob jetzt Civ 2, Civ 3, Beyond Earth vielleicht nicht, das war durchwachsen. Civilization 5, das ich mit Balu damals sogar, haben wir ein Let's Play gemacht, das gibt es heute noch auf YouTube, das ist ganz witzig, hat er Österreich gespielt und ich Deutschland. Das war sehr amüsant. Ja, also auch hier habe ich aber lustigerweise den meisten Spaß daran, kooperativ mit Freunden in einem Team gegen KI-Teams zu spielen. Ich war nie ein Fan davon, gegen andere Spieler zu spielen, sondern immer mit anderen Spielern gegen die KI. Hat mir immer mehr Spaß gemacht und auch in diesem Spiel, ich weiß nicht, wie viele hundert Stunden. Also ich glaube, C5 allein habe ich, glaube ich, 500, 600 Stunden gespielt. Es ist, und es hat so viele schlaflose Nächte gekostet und es ist einfach immer wieder, der Intro-Song von Civilization 4, Baba Yetu von Christopher Tin, ist seit sicher 10 Jahren mein Weckerton, mit dem ich mich aufwecken lasse. Das ist,
nicht umsonst heißt die Biografie von Sid Meier Alive in Video Games. Ja, wahrscheinlich hat er noch mehr Stunden als du in diesem Spiel verbracht.
Das will ich hoffen.
Wobei alle Sid Meier oder Microprose war das, glaube ich, ne? Der Publisher dahinter. Alle Spiele auf jeden Fall, wo Sid Meier involviert waren toll. Also ich habe ja sogar, wie hieß denn die Zugsimulation nochmal von Sid Meier? DC nur Trains oder Railroad Tycoon? Railroad Tycoon. Das habe ich auch geliebt, wie Hulle. Und Civilization tatsächlich, genau wie du sagst, auch. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Civilization und einem anderen Spiel, jetzt sagst du gleich, oh, Achtung, Populous von Peter Molyneux und Bullfrog, da wüsste ich nicht, welches ich tatsächlich mehr gespielt habe. Ich glaube, in meinem Fall habe ich mehr Populous gespielt.
Oh, ach, Populous war toll, ja.
Ja, oder? Wo du die Landschaft noch verändern konntest. Ich habe natürlich viel Zeit halt damit Gott verbracht. Warst.
Ja, ich war der Gott.
Ich war zu jung, ne, und zu unreif. Ich habe natürlich die meiste Zeit damit verbracht, meine Bevölkerung zu töten, indem ich sie habe ertrinken lassen, weil ich einfach die Berge so herabgesetzt habe, dass plötzlich überall Wasser war. Also ich habe das Spiel, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders gespielt, aber ich hatte ein tolles Machtgefühl im Alter von 8 Jahren oder wann ich das gespielt habe.
Eigentlich müsste man von rechts und links wegen da ja jetzt dann auch noch die SimCity-Spiele mit reinpacken, ja, oder? City. Weil diese City-Bilder waren halt auch was Großes. Und da gab es eine ganz tolle Variation von diesen City-Bildern, die relativ wenige kennen. Sagt dir Afterlife etwas?
Ja.
Afterlife, für die sich da nichts darunter vorstellen können, du warst Gott und du hast gleichzeitig quasi zwei, in Anführungszeichen, Städte gebaut. Du hast nämlich gleichzeitig den Himmel und auch die Hölle gebaut. Musstest also im Himmel Belohnungen für die guten Gläubigen und in der Hölle Strafen und Folter und ähnliches für die bösen Gläubigen aufbauen. Es war ein witziger Twist an City-Builder.
SimCity habe ich auch viel gespielt. Da habe ich tatsächlich auch mal gecheatet und das hat dann, deswegen bin ich so anti-Cheat eigentlich, hat das Spiel für mich dann irgendwann ruiniert. Ich habe nämlich Naturkatastrophen ausgestellt, habe meine kleine Stadt, brauchst keine große, so eingestellt, dass sie profitabel ist und keine To-Dos hat. Wenn es keine Katastrophen gibt, dann wächst sie ja so vor sich hin. Und habe dann den Modus auf Turbo gestellt und bin schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen hatte ich halt so viel Kohle, dass ich dann bauen konnte, was ich will. Und dann, wie du dir denken kannst, wird es natürlich irgendwann langweilig.
Und da gibt's, da kommt ja jetzt übrigens auch im, es gibt einen spirituellen Nachfolger von SimCity, weil SimCity ist ja mit dem letzten Teil ziemlich scheiße geworden. Gab es dann City Skylines.
Oh ja, stimmt, das kenne ich.
Und da
auch.
Kommt jetzt im Oktober City Skylines 2 raus. Da bin ja. ich auch schon sehr gespannt. Ist übrigens auch Teil im, ist übrigens im mit Day One im Game Pass Unlimited.
Habe ich schon gesehen.
Also,
ja.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Und jetzt
Number 2.
Platz 2, mein Platz 2 ist ja, da reden wir gleich drüber, das ist Monkey Island
stimmt,
und Indiana
Jones. Stimmt,
jetzt
anfangen.
Dein Platz 2.
Auf Platz 2 habe ich auch wieder zwei Spiele leider clustern müssen, die sehr konträr sind. Aber es sind zwei Firsts. Zum einen das allererste Spiel, das sich der kleine Tom im Alter von 7 Jahren gekauft hat. Ich erinnere mich noch ganz genau, 699 Schilling bei Spielwaren Bannert.
699 Schilling?
Ja.
Wie war denn das Währungsverhältnis?
1 zu 7, also knapp 100 D-Mark.
Ah, boah, krass, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ihr da quasi 7, so inflationäre Summen hattet. Okay.
Und zwar war das The Legend of Zelda. Das allererste Legend of Zelda, die goldene Cartridge. Ich weiß noch, ich habe die aus der Verpackung rausgenommen. Hm. Sie leuchtet und funkelt golden. Es ist eine Karte dabei für dieser damaligen Open World, aber die war unvollständig. Da haben also Bildschirme, die Karte war auf Bildschirme aufgeteilt und haben einige Bildschirme gefehlt. Die musstest du von Hand nachzeichnen, weil das waren die Teile, die quasi nicht explored waren.
Ja.
Und der also das allein die Titelmelodie von Zelda ist die 8-Bit-Titelmelodie von Zelda ist heute noch eines der schönsten Erinnerungen an meine Kindheit, löst immer noch dieses warm fuzzy Feeling in mir aus.
Ja, ich weiß genau, was
und,
du meinst.
Und ich glaube, das war so mit.
Ja, ich spiele sie.
Das war so, glaube ich, mit einer der Momente, der dafür gesorgt hat, dass ich den Rest meines Lebens Computerspiele spielen werde. Es war, gab schon, es, wir haben auch vorher schon natürlich Spiele, eben auf dem Philips G7000 und C64 und so, haben mir Spaß gemacht. Aber als ich Zelda das erste Mal gespielt habe, wusste ich, Computerspiele werden mich den Rest meines Lebens begleiten. Das ist nicht nur eine Phase, das ist nicht nur ein, ich will die Zeit totschlagen, sondern ich wusste, das wird ein großer Teil meines Lebens sein.
Lustigerweise, Zelda habe ich erst im späteren Alter für mich entdeckt. Also Zelda 1 habe ich tatsächlich letzte Woche angefangen zu spielen auf der Switch. Da gibt's auch diese Retro-Classics. Cool. Und tatsächlich, wo du, das ist doch der erste Teil, wo du dann erstmal in die Burg musst, wo die Prinzessin ist, also Zelda, und
nein,
dann kannst du.
Das ist der zweite.
Ach, das ist der zweite?
Ja, der erste,
dann hab ich den zweiten angefangen.
Der zweite, Link to the Past, shit, wie ist das?
Da regnet's ganz doll und du bist außen und musst erstmal einen Weg in
die Burg
finden.
Der erste ist ein Side-Scroller.
Ach während, so. Nee, ich hab während, den schon den richtigen mit Draufsicht, ja.
Nee, und der allererste war eben wirklich ein Top-Down, aber da regnet, also da, dann sprechen wir, dann ist das ein anderes Game.
Ah, da muss
der
ich
erste
auch noch
Original, ja. The Legend of Zelda, da fängst du an in einem kleinen, in einem Wald oder in so einer Ebene oder was auch immer, gehst als erstes mal in eine Höhle, da steht ein alter Mann und der gibt dir ein Holzschwert und sagt, it's dangerous to go alone. Take this und gib dir das Holzschwert. Und mit dem kannst du dann erst anfangen, dich gegen die ersten Gegner zu verteidigen.
Verstehe.
Und also ganz, ganz toll.
Das aber der Switch gibt es tatsächlich für Umme, gerade diese ganzen Klassiker als Download, ne? Auch Castlevania und so, aber eben auch Zelda.
Ah, großartig.
Und dann habe ich Zelda, dann muss ich Legend of Zelda auch noch runterladen, weil das will ich auf jeden Fall auch mal anzocken.
Definitiv. Und das zweite Spiel, das ich auf Platz 2 habe, das erste PC-Spiel, das ich mir selbst von meinem eigenen Geld gekauft habe und nicht irgendwo kopiert habe, weil ne, damals waren wir ja,
ja
auch ein alle. Thema, das wir schon hatten. Es war Mortal Kombat. Und auch das ist eine Spielereihe, die mich bis heute begleitet. Ich habe jedes einzelne Mortal Kombat Spiel gespielt, inklusive Mortal Kombat Shaolin Monks, Mortal Kombat Sub-Zero, die eher sehr nischig waren und nicht so gut angekommen sind. Ich habe die Entwicklung mitbekommen, wie das Spiel von einem einfachen Prügelspiel mit ja einer aufgesetzten Story, die da war, damit sie halt da ist, zu einem Spiel mutiert ist, das eigentlich ein Film mit Spielelementen ist. Ich liebe diese Spielreihe ganz, ganz weit oben auf meiner Liste, deswegen auf Platz 2.
Wow, okay. Dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 1, weil mein Platz 1 und 2 sind ja dein Platz 4. Da reden wir dann quasi zum Schluss drüber.
And this is number 1.
Mein Platz 1. Ich kann, hier habe ich auch wieder ein paar Spiele geclustert, aber von allen am meisten sticht EverQuest heraus.
It is rumored amongst the most intelligent races of Norrath that first came the dragons. The great crystalline dragon, ruler over the plain of sky, deposited life onto a lifeless planet, and with one swipe of her mighty claws, laid claim to the promise of a new world. It is the land of EverQuest.
Ich kann kein anderes, guten Gewissens kann ich keinem anderen Spiel den Platz 1 geben als EverQuest. EverQuest war das Spiel, das mir vor Augen geführt hat, wie viel Spaß es macht, mit anderen Spielern gemeinsam zu spielen und sich zusammenzutun, um Herausforderungen zu überwinden. Das Spiel hat meine Sprache stark beeinflusst, indem es mich, weil es halt ein internationales Spiel war, somit musste ich auf Englisch kommunizieren. Es hat dazu geführt, dass sich mein Englisch massiv verbessert hat. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt gefunden, Freunde, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, von Jerry aus Japan zu Keith in San Diego und alles dazwischen. Ich habe Dan dort kennengelernt. Ich habe Jan, ein guter Freund von mir, seit Jahren dort kennengelernt. Das Spiel hat dazu geführt, dass ich einen Job in Montreal angenommen habe, weil Ubisoft eine Zeit lang die deutschen Server oder die europäischen Server von EverQuest betrieben hat. Dieses Spiel hat für mich.
Es war schon extrem.
Es waren Tausende und Abertausende Stunden meines Lebens sind in dieses Spiel geflossen, aber nicht wegen des Spiels selbst, das zwar auch schon toll war, aber vor allem wegen dieser Community, die sich da drum dann gebildet hat und all die Freunde, die ich dort kennengelernt habe, Frank, Julius, Andreas, Nils, Jörn,
ja,
Laurent,
unser halber Leute. Discord besteht ja aus Leuten, die wir zum Teil schon aus Zeiten von EverQuest kennen. Das heißt seit über 25 Jahren. Wahnsinn, überleg mal. Und der Strupp, der hat nämlich noch geschrieben, wenn Personal Top 5 nicht EverQuest beinhaltet, rede ich nie wieder mit Tom. Von daher an dieser Stelle.
Ich hatte keine andere Wahl, als es auf Platz 1
zu packen. Es ist bei mir
packen,
auf einer Liste, zu der ich gleich komme, weil es natürlich genau wie dich auch mich unfassbar viel und lang beschäftigt hat und anders als Ultima tatsächlich, wie genau wie du sagst, ne, in EverQuest musste man erstmals gemeinsam agieren, um gewisse Bosse und Mechaniken aushebeln zu können. Das ging alleine nicht.
Nicht nur das, du konntest solo de facto nicht spielen.
Ja.
Und es gab einige wenige Klassen, die das konnten, aber auch da haben sich erst Spielmechaniken entwickeln müssen. Ich habe das Spiel im Mai 99 begonnen und im März 99 kam es raus. Also da waren all diese ganzen Taktiken waren da noch nicht bekannt, wie Solo-Kiting und so weiter. Es hat sich dann alles erst mit der Zeit gebildet und Quad-Kiting, was Wizards und Druiden haben machen können. Das heißt, du musstest wirklich als Gruppe zusammenspielen. Andere Möglichkeiten hattest du nicht.
Ja, du hast es ewig gespielt. Ich meine, du erinnerst dich dann noch, wie ich die Journeyman-Boots gekämpft habe auf dieser Insel. Und ja. Dann, ich weiß, du bist mich doch besuchen gekommen. Cyclops.
Ja,
und dann
ja.
War ich tatsächlich, ich glaube, weiß ich nicht, 25 Stunden habe ich auf dieser Insel gesessen und bin dann zwischendurch immer ins Desert of Roe gereist, weil ich gelesen habe, dass
weil auch man, dort der Ancient Cyclops spawnen
ja, kann. Und man muss bestimmte, ich glaube, die Desert Madmen, die musste man töten, weil die angeblich den Spawn triggern konnten. Aber es war nicht klar, dass der dann in dem Desert of Roe spawnt. Der könnte genauso gut auf dieser Insel, deren Namen ich jetzt nicht mehr habe, hätte er auch spawnen können. Also bist du immer hin und her gereist zwischen beiden Sachen.
Das war, glaube, das war die Cyclops ja? Island Cyclops im Ocean Island. Of Tears.
Und da musstest du auch Schiff fahren, ne? Das war gar nicht ja. So unlange, ja.
Ja, ja. Und auf Platz und auch auf Platz 1, aber nicht annähernd so weit herausstechend, sind dann drei weitere Games, die ich aufgrund der Community einfach geliebt habe. Weil, wie gesagt, das Spiel an sich war schon toll und war für damals revolutionär, weil es eben ein das erste 3D-Spiel war, wo mit einem vollen 3D-Environment, aber als MMO. Aber es war halt vor allem die Community und die Tatsache, dass man mit anderen gemeinsam Abenteuer und Geschichten und Spaß erleben konnte, die mich gefesselt hat. Und die anderen drei Spiele darauf sind World of Warcraft natürlich. Ist auch hier viel zu viele Stunden, viel zu viele unglaublich tolle Leute, die ich da kennengelernt habe, als dass ich es nicht
World of Warcraft haben wir mit Unterbrechung ja fast 20 Jahre gespielt.
Ja, ich weiß. Ich habe EverQuest also, auch noch vor 3 oder 4 Jahren erst
aber ich glaub,
mal
WoW, erst also kein mit AJ Spiel
und Gero gespielt.
Kein Spiel habe ich über einen längeren Zeitraum immer wieder gespielt. Nicht durchgängig, aber immer wieder.
Nee, bei mir EverQuest etwas mehr als WoW.
Ach, krass.
Dann die anderen zwei Spiele noch. Marvel Heroes, ein quasi wie Diablo, aber mit Marvel-Charakteren, das leider viel wie ein Phönix gebrannt hat und viel zu schnell wieder verglüht ist, das aber jetzt das ist der aktuell
Diablo 4 Effekt.
Ja, das aber jetzt aktuell gerade von einer sehr dedicated Community eventuell in Form eines Free Shards oder eines Emulators wiederbelebt wird. Und Conan Exiles, ein Survival Game im Conan Universum, in das ich auch schon tausende Stunden investiert habe. Ich war ja schon also das Spiel hat mich fast süchtig gemacht. Mhm. Ich war dann schon lange Zeit los davon, hab Methadon gefunden und andere Spiele, die mich die mich beschäftigt haben, bis dann Freund von mir, der liebe Maxl, mich darauf aufmerksam gemacht hat, ja, das Spiel hat jetzt einen Major Overhaul bekommen, wollen wir uns das nicht mal wieder gemeinsam anschauen? Er hat's 3 Tage gespielt und ich hänge seitdem wieder an der Nadel und schaue jeden dritten oder vierten Tag mal wieder
heute
rein.
Heute auch noch?
Und, ja, ja, auch. Ich habe heute früh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon wieder eine Stunde gespielt, weil es auf dem Server, auf dem ich spiele, einen Wipe gab und alles neu losgeht und mit dem neuen Age of War Chapter, das jetzt kommt, unter anderem kann ich zuerst mal meine Pyramide bauen und ach, lass mich gar nicht anfangen. Also, ja, also auch, aber auch hier
hast
wieder.
Hast du nicht auch City of Heroes und City of Villains gespielt?
City of Heroes und City of Villains auch, aber das habe ich nicht annähernd so lang und intensiv gespielt. Aber auch Conan Exiles, auch hier wieder. Das Spiel selber zwar schön, aber ich spiele es nicht im Singleplayer, sondern auch hier auf einem Server mit einer Community auf dem Server von den Verbandner. Auch hier wieder hauptsächlich wegen der Leute, mit denen das Spielen Spaß macht. Ja, also MMOs im Großen, inzwischen halt leider nicht mehr so die Zeit dafür wie früher, weil sich das Spielverhalten meiner Meinung nach auch deutlich geändert hat. Aber ja, also das ist bei mir ganz oben.
Ich habe diese WoW und EverQuest tatsächlich, das ist ja dieses Dilemma. Eigentlich müssten sie auf die Liste, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe, genauso wie DayZ. Habe ich aber nicht in meine Top 5 genommen, weil die Top 5 sind bei mir Spiele, die früher angefangen haben. Also mir was mich schon eher so zu Schulzeiten geprägt haben. Und das, da kommen wir jetzt dann zu, das sind in meinem Fall, weil ich tatsächlich in erster Linie immer Adventure-Fan war, tatsächlich die Lucasfilm-Dinger. Allen voraus Manic Mansion, mein Erstkontakt mit Lucasfilm-Spielen und dicht gefolgt von Zack McCracken, was ich fast zeitgleich dann gespielt habe. Und dann später natürlich Monkey Island und Indiana Jones, Fate of Atlantis oder wie hieß das der Vorgänger nochmal?
Last Crusade.
Last Crusade, genau, das fand ich sogar noch besser als Fate of Atlantis. Aber eigentlich gibt's kein Lucasfilm-Spiel, was ich nicht durchgespielt habe, auch alle späteren The Dig und
The Dig, Full Throttle. Oh, Full Throttle, allein der Opener bei Full Throttle, wo du in diese Bar kommst, der Barkeeper einen Nasenring hat und dein Charakter nur meint,
you know what might look better on your nose?
What?
Du greifst nach seinem Nasenring, reißt ihn mit dem Gesicht auf die Theke runter und meinst,
the bar.
Ja, das war toll. Wobei, ich finde den größten Charme nach wie vor immer noch Zach McCracken und Manic Mansion haben für mich.
Für mich Monkey Island.
Unangefochten und vorne. Umso toller war es an dieser Stelle, und ich muss das jetzt endlich mal angehen, dass ich mit dem Lead-Programmer David B. Fox, haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, ein Interview.
So in the case of Zach, that was my idea, and probably of all the games I worked on there, that were adventure games, that was probably the only one that was originally my idea.
Vielleicht haue ich die raus anlässlich rund um unser Jubiläum. Das nähert sich ja. In wenigen Tagen kann man ja durchaus sagen, dass wir ein halbes Jahr schon diesen Quatsch hier machen. Und ich will das jetzt angehen. Das ist wirklich eine tolle, spannende Folge. Ich habe mit David über alles Mögliche gesprochen. Nicht nur über Manic Mansion, Zach McCracken oder Indiana Jones, sondern auch über Monkey Island oder die heutige Adventure-Welt und so. War ein ganz tolles Gespräch. Ich glaube auch fast anderthalb Stunden lang. Ich muss es einfach nur mal rausgraben und ein bisschen bearbeiten. Also verdichten, sage ich mal. Mhm. Und dann werden wir das auch mal publishen. Aber wie gesagt, Manic Mansion, ich werde nie vergessen, der Moment, das war damals auf dem C64er, als ich vor diesem alten Haus stand und entdeckt habe, dass der Schlüssel unter der Fußmatte liegt. Und seitdem, bei jedem Adventure-Spiel, wo man Sachen anklicken kann, schaue ich immer als erstes, ob ich die Fußmatte anheben kann, ob da nicht vielleicht ein Schlüssel liegt. Also das ist so, das hat ja auch eine ganz besondere Atmosphäre, sich in diesem Haus zu bewegen, weil ja die Bewohner in diesem Haus, also diese Familie um Dr. Ed herum, ne, Edna, die Krankenschwester und wie sie alle hießen, die wollten einem ja fast alle nichts Gutes. Und so hatte man dauernd die Angst, erwischt zu werden, wenn man in diesem Haus sich bewegte. Und es hat dieselbe, ich weiß nicht, ob du in deiner Jugend schon mal in so ein verlassenes Haus geklettert bist, machen Kinder ja eigentlich, ne? So Urban Exploring.
Ja, klar. Und
dieselbe Atmosphäre hatte ich damals beim Spielen in diesem Haus, obwohl es ja nur ein Pixelsalat war.
Vor allem, weil halt die Familie sich ja auch in dem Haus bewegt hat.
Ja, das heißt, genau, richtig. Man traf die.
Konntest jederzeit erwischt werden.
Genau, und wurdest auch. Also ich wurde da natürlich öfter erwischt und dann jedes Mal dieser Schreckmoment und so weiter. Es ist dir ja nichts Böses passiert. Das ist ja das Tolle an Lucasfilm.
Wurdest rausgeschmissen.
Abgesehen von Monkey Island 1, glaube ich, war es, gibt es kein Lucasfilm-Spiel, wo man tatsächlich sterben kann. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Bei Manic Mansion kannst du auch sterben. Du kannst einen Charakter töten. Und zwar kannst du das Poolwasser ablassen. Dann kann ein Charakter in den Pool klettern. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das Wasser mit dem anderen Charakter dann wieder aufgedreht hast, ist dein Charakter im Pool ertrunken.
Ja. Manic Mansion war auch eines der Spiele, da konntest du ja am Anfang, ich glaube, es gab 6, 7, 8 spielbare Charaktere und du musstest dich für 3 entscheiden. Und es konnte dir tatsächlich passieren, dass du eine Kombination aus 3 Charakteren ausgewählt hast, mit denen du das Spiel nicht lösen konntest, weil die hatten alle unterschiedliche Fähigkeiten. Einer war so ein, ja, weil es gab gewisse Dinge, die konnte ein Charakter machen, ein anderer aber nicht. Weil zum Beispiel der geeky Character Bernard, der wusste halt, war technisch versierter und der Surfer-Dude konnte das nicht. Und wenn du da wirklich die falsche Auswahl getroffen hast, soweit ich mich, oder ich war zu blöd, kann natürlich auch sein.
Also
aber
interessant.
Ich wage mich zu erinnern, dass es eine Kombination gab, mit der es nicht machbar war. Aber ich müsste
also den Dave bilden. Hast du ja immer gespielt. Das ist ja der Freund von Sandy, ne, die du befreien solltest. Und dann konntest du ja 2 dazu nehmen. Ich habe tatsächlich meinen Standard war, ich hatte immer Bernard und ich weiß gar nicht, ob ich dann Wendy oft hatte oder Sid. Tatsächlich zum Beispiel hier Razor, das ist diese Rockerin, die in so einer Rockband spielt und Piano spielt und so. Oder den Surfer-Dude Jeff, die habe ich, glaube ich, ich meine, ich habe die sogar noch nie gespielt. Könnte gut sein. Aber wie gesagt tolles Spiel.
Ich möchte nicht die Hand dafür. Absolut.
Und das Tolle war, in Day of the Tentacle, dem Nachfolger, konntest du innerhalb von Day of the Tentacle das Original Manic Mansion nochmal spielen.
Ja. Das war so toll.
Da habe ich dann einfach 3, 4, 5 Tage im Day of the Tentacle das alte Manic Mansion wieder gespielt. Ja, and deswegen auf meinem Platz 1.
Verstehe ich. Ein Lucasfilm-Game, das da bei mir halt ganz besonders nochmal raussticht, weil es so anders als die anderen Point-and-Click-Adventure war, war Loom. Ja. Hast du das jemals gespielt? Ja,
klar, auch im Hardcore-Modus.
Mit Bobbin Threadbare. Bei Loom Toll. Hat, bei den, man kennt ja die klassische Scum-Oberfläche ist eben, du hast Verben, gehe zu, öffne, benutze, schließ und so weiter und so fort. Das gab es bei Loom nicht, zur Erklärung für die Leute, die Loom nicht kennen. Bei Loom hattest du nur, also das war es in einer Fantasy-Welt, die Welt war eingeteilt in Gilden und dein Charakter, Bobbin Threadbare, war aus der Gilde der Weber. Die haben halt einfach Kleidung hergestellt, Stoffe gewoben. Und anstatt dieser Verben hattest du einen Zauberstab, der Noten spielen konnte. Von C, D, E, F, G, A, H und dann das hohe C. Am Anfang konntest du nur die drei Noten C, D und E. Und hast mit diesen Noten Zauber gewirkt und hast dann zum Beispiel irgendwann herausgefunden, es gibt einen, du hast etwas angeklickt, was, keine Ahnung, von selbst aufgegangen ist und dann kam die Notenfolge C, D, E, C. Dann wusstest du, okay, wenn ich etwas anklicke und dann die Noten C, D, E, C spiele, dann öffne ich das. Irgendwann hast du herausgefunden, ne, spiele ich den Zauberspruch rückwärts, dann dreht sich der Effekt um und aus Öffnen wird Schließen. Und im einfachen Modus hattest du halt nicht nur den Zauberstab, sondern hattest du drunter auch noch die Notenleiter und das Ding ist aufgeleuchtet. Dann gab es einen ohne Notenleiter, das ist nur noch aufgeleuchtet. Genau. Und im Hardcore-Modus, den ich auch am meisten geliebt habe, da hast du wirklich nur noch gehört.
Ja.
Und du musstest anhand der Noten, die gespielt werden, erkennen, welche Noten das, oder anhand dessen, was du gehört hast, erkennen, welche Noten das sind und dies, ich fand das so toll und die Idee dazu. Dann auch die Tatsache, dass der Soundtrack Schwanensee von Tchaikovsky war, was ja die Melancholie des Spiels noch unterstrichen hat.
Ja, diese und Atmosphäre, alles so blau, hellblau, dunkel und so, also das hat eine ganz tolle Atmosphäre. Es ist aber auch wirklich von der Spielzeit das kürzeste Lucasfilm-Adventure gewesen.
Also leider, ja.
Ich habe es neulich nochmal, ich habe es damals erst im normalen Modus und später auch im Hardcore-Modus gespielt. Ich habe es neulich nochmal im normalen Modus gespielt und ich glaube, ich habe das in 2 Stunden war das durch.
Das Spiel kam übrigens auch, wenn man es damals tatsächlich gekauft und nicht raubkopiert hat, mit einer Kassette, später mit einer Audio-CD, mit einem 45-minütigen Prequel, mit einer Story, die man sich zuerst mal angehört hat, die dir ein bisschen Hintergrund über die Welt gegeben hat und dann erklärt, warum das Spiel quasi mit der Sequenz eröffnet wird, mit der du dann siehst, mit den Schwänen, nicht Ach Gänse, so. Schwäne. Deswegen ja Schwanensee von Tchaikovsky. Ja. Ja. Also
ganz
hat
richtig.
Durchaus alles Sinn ergeben. Also wunderschönes Spiel, wer das nicht gespielt hat und ein Fan von Adventure Games ist, kann ich sehr empfehlen. Ein melancholisches, ein kurzes Spiel, aber eben allein aufgrund der Tatsache, dass es so anders als die meisten Point-and-Click-Adventure ist, aufgrund des User-Interfaces für mich ganz, ganz
das
toll.
Popkultur, auf jeden Fall gehört das dazu. Kann man übrigens auch auf archive.org kostenlos spielen.
Ich sage, das ist unser Sponsor.
Das Aber ist ja einfach auch die tollste Seite im Netz. Wenn ich alle Seiten nie wieder besuchen dürfte im Netz, dann wäre das, würde ich sagen, wenn nur eine behalten dürfte, dann wäre das wirklich archive.org.
Ja klar, weil du über archive.org dann halt alle anderen Seiten sowieso wieder anschaffen kannst.
Ja, aber auch die alten. Ich lese auch ganz viel alte Videospielmagazine, wirklich. Ich habe letztens
erwähnt,
die Amiga Joker von, keine Ahnung, 1996 durchgeblättert, das PDF zu finden auf archive.org. Irre,
wirklich. Und ja, natürlich auch die Monkey Island Games bei mir. Also Monkey Island ist so eine Reihe, die ich alle paar Jahre mal komplett durchspiele. Von 1 bis Ich gehöre zu den wenigen, mir hat auch Monkey Island 4, das 3D Monkey Island, sehr, sehr gut gefallen.
Aus dem Grund nicht mehr so schön.
Es hatte nicht den gleichen Charme, aber es hatte den gleichen Witz und mir hat es tatsächlich auch Spaß gemacht. Und auch das Telltale Game, Monkey Island 5, Return to Monkey Island, glaube ich, oder so. Ja. Auch das habe ich gespielt.
Das Sea of Thieves, kennst du das?
Das habe ich das habe ich als einziges bis jetzt noch nicht gespielt. Ja?
Das habe ich mir, ist im Game Pass bei der Xbox dabei, ja. Deswegen habe ich es mir runtergeladen, weil es auch beworben wurde online in verschiedenen Artikeln. Es ist eines der besten Spiele aus dem Pass. Ich habe es noch nicht richtig angefangen zu spielen. Mich schreckt ehrlicherweise diese neue Grafik ab. Weißt du, das ist, hat auch schon natürlich diesen unbeholfenen 3D-Look. Der soll lustig aussehen. Ich persönlich, ich brauche diese 2D-Pixel-Grafik für Monkey Island.
Verstehe ich. Das heißt, du bist auch kein Fan vom jetzt ganz vom letzten Jahr erschienenen Monkey Island Game, wo ja Ron Gilbert selber wieder federführend war?
Nee. Tatsächlich, also Ron Gilbert verehre ich, alles, was er macht, ist toll, aber ehrlicherweise, Lucasfilm-Spiele sind für mich zweidimensional mit Verbenliste. Oder Ausnahme von Loom, wie besprochen. Deswegen okay, war ich also auch nie ein Riesenfan von Full Throttle, weil es ja schon diesen so einen gezeichneten 3D-Look hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Das wirkt schon wieder anders. Und Grim Fandango fand ich irgendwie cool, aber für mich, die Lucasfilm-Spiele sind halt Monkey Island 1 und 2 und das, was danach kam, glaube ich, waren schon die neueren, da bin ich dann raus.
Ah, Monkey Island 3 fand ich auch noch sehr, sehr gut.
Vielleicht noch 3, das kann sein.
War halt etwas cartoonier, aber hatte auch noch diesen tollen Monkey Island Charme. Ich fand ja auch ganz toll die Remasters von Monkey Island 1 und 2, wo du jederzeit zwischen der alten VGA-Grafik und der neuen Grafik umschalten konntest mit einem Tastendruck und wo dann auch der Sound von einer vollen Orchesterversion in wunderschönem 5.1 ja. Sound plötzlich wieder in Adlib oder Soundblaster gepiepe. Also großartig.
Oder Roland, wenn du Glück hattest mit einer Roland-Karte. Ja. Spiele, die es jetzt nicht in unsere Top 5 geschafft haben, ich erwähne sie nur, weil sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen, wenn ich sie nicht wenigstens erwähne. Yep. Du hast es schon erwähnt, die ganze Sierra-Sachen, Police Quest-Reihe, ja. Leisure Suit Larry, Spiele, die ich auch geliebt habe, genauso wie Defender of the Crown. Verschiedene Minispiele, wo es darum ging, in der Ritterzeit sozusagen Gebiete zu erobern. Vom Ritterturnier mit Lanze bis zur Belagerung und Hellebarden und Ballisten? Weißt schon, diese Katapulte ja. bei Burgen. Ganz toll. The Bard's Tale. Ne?
Toll.
Das Urrollenspiel, finde ich zumindest, fand ich super. Und weil ich auch immer so ein Wirtschaftssimulationsfan war, Patricia. Habe ich zu Schulzeiten mit Schulfreunden wie verrückt gespielt.
Patricia war meine Cousine.
Ich rede aber eher von dem Hanse-Spiel.
Ach so.
Dann Sonic the Hedgehog. Da höre ich heute noch die Musik im Kopf. Also ich kann es nicht so gut singen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dieses Spiel.
Die Green Hill Zone Musik.
Ja, oh, wunderschön. Oder Lemmings, ne, von Psygnosis.
Oh Gott, Lemmings habe ich komplett vergessen.
Bis du dann gemerkt hast, oh Gott, die fallen da hinten alle runter, ich muss einen Stopper-Lemming hinpacken. Du musstest halt ne, verschiedene Lemminge durch ein Vertical oder in jede Richtung scrollte das eigentlich, Level bringen, ohne dass zu viele sterben, aber du musstest einige teilweise opfern. Populous haben wir erwähnt.
Später auch Lemmings 3D übrigens.
Ja, das war genau.
Erst recht schwierig.
Freitag der 13. auf dem C64er. Weißt du, dass jemals wieder untergekommen ist. Das war für mich so die Faszination des Bösen, weil das sind ja Filme gewesen, die durfte ich als Kind nicht gucken, kannte sie aber natürlich vom Hörensagen und so. Und das war einfach nur so ein Draufsichtspiel, wie du vor Jason wegrennen musstest und konntest in verschiedene Häuser und bist durch diesen Ort gelaufen. Mehr krieg ich da gar nicht mehr zusammen. Ich habe die Spielmechanik habe ich gar nicht begriffen damals. Dann natürlich GTA, ne? Die Anfänge dieser Reihe, finde ich, fand
das
ich immer schon großartig.
Game war
ja.
toll.
Monty on the Run, kennst du das noch?
Nee.
Da bist du so ein Maulwurf, also auch ein C64er-Spiel, es war eins meiner ersten Spiele überhaupt. Escape from Colditz, kennst du das?
Nope.
Da musstest du aus einem Kriegsgefangenenlager aus der Nazi-Zeit ausbrechen und musstest dich in Kisten verstecken, konntest dich verkleiden wie eine Wache.
Leichekost also.
Ja, also ich habe damals gar nicht umrissen, ne? Diese ganze Nazi-Hintergrundgeschichte war mir gar nicht so bewusst. Für mich war das so ein bisschen wie Flucht in Ketten, weißt du, der Film, wo du einfach aus so einem Gefangenenlager ausbrechen musstest und du musstest dann, keine Ahnung, konntest einen Alarm auslösen, um die Wachen abzulenken, musstest dann durch einen anderen Gang raus, konntest eine Uniform finden und dich dann kurzzeitig verkleiden, dass wenn du weit genug von Wachen langgelaufen bist, nicht sofort erkannt wurdest und so. Also für die damalige Zeit unheimlich komplex. Und dann ist meine Liste der Spiele, die ich zumindest erwähnen wollte, auch vorbei. The Last Ninja. Kennst du das?
Ja, da wollte ich nämlich gerade sagen, das ist bei mir auch, generell sind für mich die ganzen alten C64er Games, Summer Games, Winter Games, California Games,
Skate Last or Die. Ninja.
All diese Games waren für mich halt Honorable Mentions. Ich hatte nie allzu viel, also ich hatte zwar einen C64, aber relativ spät, aber ein Cousin von mir, der Jürgen, hat damals einen C64 gehabt und bei dem haben wir diese Spiele halt gespielt. Das waren überhaupt so die ersten Videogames, mit denen ich in Berührung kam, sogar noch bevor ich meinen G7000 hatte. Und das war so der erste Spark in die Richtung. Deswegen all diese Games habe ich selbst nie so exzessiv gespielt. Deswegen konnte ich diese Beziehung zu diesen Spielen nicht so aufbauen. Aber sie sind mir in Erinnerung geblieben und sie sind genau deswegen halt wichtig für mich.
Also so länger ich darüber nachdenke. International Karate Plus zum Beispiel. Es ist im Prinzip der Urvater von Tekken, wenn du so willst. Nur rein auf Karate. Und das sind einfach so, und die Musik damals. Also ich glaube, ich werde den Rest des Tages wieder vor YouTube verbringen, auf dem Fernseher und mir alte Let's Plays anschauen von diesen ganzen
Spiel lieber war es jetzt, wo du die Möglichkeit hast, dass keiner daheim ist.
Ja, ich habe gestern, also DayZ, da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, du kennst mich ja auch, ist auch ein Spiel, was mich heute noch fasziniert. Ich habe gestern wieder angefangen und DayZ ist so ein Spiel, obwohl es ja, also ich habe in DayZ, keine Ahnung, vielleicht 10.000 Stunden drin, locker, ich gruselt mich nicht, ne? Ich kenne die Maps, obwohl die wirklich groß sind von beiden Add-ons, 340 Quadratkilometer. So wie ich irgendein Haus in Kombination mit einer Baumreihe sehe, weiß ich im Kopf, wo ich auf der Karte bin. Da so viel habe ich dieses Spiel schon gespielt. Und tatsächlich kann ich das aber besser tagsüber spielen. Ich habe gestern Abend nämlich überlegt, ob ich noch eine Runde DayZ zocke. Und es, auch wenn man das jetzt mal sagen mag und sich lustig macht, hatte nichts damit zu tun, dass ich alleine zu Hause war, umgeben von einem dunklen Garten. Aber irgendwie, weiß auch nicht, DayZ hat schon so Schreckmomente, wenn nämlich plötzlich ein anderer Spieler dir über den Weg läuft.
Ja, verstehe ich total.
Und irgendwie, das werde ich vielleicht jetzt im Anschluss an diese Folge ein bisschen zocken. Vielleicht streame ich das sogar auf unseren Discord.
Na schau. Ich hab, aber das bringt ja nichts, wenn du das jetzt bewirbst, weil
ja, stimmt.
Jetzt hört ja keiner live.
Aber ich werde es auch auf Twitch streamen und dann kann man den Clip ja später anschauen und die Links zu Twitch und zu Discord, die sind nämlich auf unserer Website. Hast du dir die mal angeschaut? Ich habe die ein bisschen überarbeitet. 2geeks1cup.wtf.
Ja, aber auch hier wieder. Du bewirbst jetzt gerade unseren Twitch, aber der Podcast geht ja dann erst raus.
Aber auf Twitch kann man doch dann den Clip nachher sich noch anschauen.
Ach so, das nachher. Das
deswegen habe ich Twitch erwähnt. Okay,
so. Ja. Mein letzter Honorable Mention, du hast es kurz erwähnt bei den Point-and-Click-Games, aber ich möchte es extra hervorheben, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, der allererste Leisure Suit Larry. Warum ist das für mich ein Honorable Mention? Ich war damals 12 Jahre alt. Ich habe noch nicht mal einen PC gehabt, sondern bin nach der Schule zu einem Freund von mir, griechischer Abstammung, der Raphael, und der hatte damals einen 386er PC. Er hatte einen Monochrom-Monitor, schwarz-orange, mehr nicht, PC-Speaker-Sound, aber warum sich das so eingebrannt hat, war, das war so ein bisschen was Verruchtes. Ich meine, wir waren 12 und Leisure Suit Larry, da ging es um Themen der Sexualität in vollkommen kruder CGA-Grafik.
Nein, es ging darum, Sex zu haben, möglichst
ganz
bald.
Richtig, ja. Ganz richtig. Du konntest in ein Bordell, du konntest, wenn du dir da nicht vorher ein Kondom besorgt hast, dann hast du dir eine STD geholt und bist dann daran verstorben. Und allein schon die Tatsache,
Ja klar, bei Sierra bist du ja an allem verstorben. Ne? Du bist einmal falsch abgebogen in eine dunkle Gasse und wurdest zu Tode geprügelt.
Bei einem der ersten Space Quest Games, das fängt damit an, es liegt irgendwas auf dem Boden, irgendein Metallstück, du greifst danach, schneidest dich dran, blutest aus, danke. Das konnte dir in den ersten 30 Sekunden passieren. Aber eben dieses Bewusstsein, wir tun hier etwas naughty. Das haben wir auch nur spielen können, wenn seine Eltern nicht zu Hause waren. Und das Problem war aber auch, dass um das Spiel zu starten, ne, wurden dir Fragen gestellt, mit denen du beweisen solltest, dass du alt genug warst.
Ja.
Das war jetzt aber erstens auf Englisch und unser Englisch war noch sehr rudimentär mit 12 Jahren.
Ja, und das war vor allem kulturell sehr US-basiert. Ne? Also wenn du,
richtig, da waren egal, Fragen nach irgendeinem US-Präsidenten oder so.
Ja, oder irgendwelche Talkshow-Situationen, die vielleicht jedes Kind oder jeder Erwachsene vielmehr in den USA kennt. Aber auch heute, muss ich sagen, an manchen Fragen scheitere ich heute noch, obwohl ich wirklich einen guten Einblick habe, aber eben nicht in die USA aus den 80ern. Und da sind da manche Szenen, wo die Sachen fragen, die selbst mit bestem Englisch, du kennst einfach den kulturellen Hintergrund nicht. Genau. Und dann wirst du halt gebounced von der Altersabfrage. Es sei denn, du suchst Alt-X. Ich glaube, mit Alt-X konntest du die überspringen.
Das wussten wir zu dem Zeitpunkt. Das lerne ich jetzt gerade. aber damals haben wir halt wirklich dann 4, 5 Anläufe gebraucht, bis wir das Spiel starten konnten, weil wir von einigen Fragen wussten wir dann halt die Antworten oder haben sie dann am Schulhof gehört, die Antwort auf die eine Frage von der Altersabfrage ist so und so. Da hast du dann unterm Schulhof Antworten getauscht und eben dieses, wie soll ich jetzt sagen, Gefahr war es ja nicht, weil wir wären ja nicht geprügelt worden oder so, sondern wir wären halt höchstens ausgeschimpft worden. Aber dieses Bewusstsein, dass wir, ohne dass unsere Eltern etwas wussten, etwas Unanständiges gemacht
Larry
haben.
Larry eilte der Ruf vor allem voraus, ne? Also L.O., ja, der Chefdesigner oder Lead-Designer, das hatte was. Larry war verrucht und bis man dann endlich seine Hände dran hatte an dem Spiel, bis man es endlich hatte, hatte man über dieses Spiel schon so viel gelesen, dass das so eine, ja, das war einfach ein Hype tatsächlich. Und es war einfach Control Alt X. Dann hat man die Fragen überspringen können.
Habe ich jetzt gerade gelernt. Wie gesagt, es war ja, wenn wir ehrlich sind, es war kein besonderes Spiel. Es war kein besonders gutes Spiel.
Nee,
aber es war
eine sehr flache Handlung, aber saulustig. Ja.
Aber es war eines der ersten Spiele, wo es um genau diese Thematik ging. Und für damals 12-Jährige, das war so, ja, wie du sagst, es war was Verruchtes. Und das war schon, das sticht heute noch aus der Masse an Spielen raus irgendwie.
Es gibt lustigerweise, ich habe dann die folgenden Larry-Spiele auch gespielt, nicht alle bis zum Ende. Und es gibt irgendein Larry-Teil, da springt es von Larry 5 auf 7, glaube ich. Und es liegt tatsächlich daran, dass Larry 6 auf irgendeine Art digital verloren ging in der Produktion.
Oh.
Und man dann wirklich von vorne anfangen musste und hat man sich gedacht, dann nennen wir es halt nicht Larry 6, ich glaube es war der 6. Teil, sondern nennen es halt Larry 7.
Aber völlig klar, dass es gerade bei Larry 6 passieren muss, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich habe ja tatsächlich das Buch gelesen vom Sierra-Gründer und da geht es unter anderem auch um die Produktion von Larry, der Larry-Reihe und dem Vorgänger davon und so weiter. Ja, ist zu Recht in den Top 5 unserer Spiele, die am Ende irgendwie gefühlt so eine Top 100 wurden.
Ja.
Aber gut. Hey, warum nicht? Und ich finde, das ist das dankbarste Thema für unseren Podcast. So gern wir über Elon reden und so weiter. Das ist so, das ist der Nukleus unseres Daseins, oder?
Es ist ja auch das Thema, um das herum wir uns kennengelernt haben.
Das kommt noch dazu, ja.
Ja. Aber würdest du sagen, es war eine schöne Hausaufgabe?
Ja, es hat Spaß gemacht. Mir fiel das tatsächlich erst gestern Abend wieder ein, dass es sie ja gab und habe dann tatsächlich so auf dem Sofa sitzend, auf dem Handy angefangen, mal so quer zu googeln, weil ich musste erstmal mir wieder ins Gedächtnis rufen, damit ich nichts vergesse und ich habe sicher ganz viel vergessen, immer noch, welche Spiele es so gab. Und dann habe ich mir so Top 100 Listen, da gibt's ja genug, ne? Die Top 100 der 80er, die Top 100 der 90er. Und dann habe ich sie so durchgescrollt und da waren so viele Aha-Momente dabei. Spiele, die ich geliebt habe, aber die man über die 30, 40 Jahre dann doch vergisst.
Aber siehst du, und genau deswegen war ja eben der Hintergedanke meiner quote-unquote Hausaufgabe eben die Spiele, die dir halt aus bestimmten Gründen in Erinnerung geblieben sind und so.
Nee, das war schön. Und ich finde auch, wir sollten uns durchaus mal den Luxus gönnen, mal eine Folge irgendeinem Spiel zu widmen. Auch wenn das vielleicht nicht jeden interessiert, aber es würde einfach Spaß machen, ohne auf die Uhr zu schielen, sich mal komplett wieder zu ergießen in irgendwas, was wir beide gespielt haben und aber schon 30 Jahre nicht mehr. Oder vielleicht spielen wir es sogar vor der Folge nochmal, weißt du? Und reden dann frisch drüber, über die Replay-Erfahrung, wenn du so willst.
Finde ich gut, das gefällt mir.
Napoleon Dynamite würde ich tatsächlich im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit an dieser Stelle auspreisen. Der besagte Benny schuldet uns damit jetzt schon 3 Euro, glaube ich. Ne? So langsam lohnt sich's.
Korrekt.
Gut, ich werde ein bisschen was reparieren müssen an der Folge. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, die Folge ist fast 2,5 Stunden lang, kann das sein, dass für euch da draußen, lieber Hörer, liebe Hörerin, sie etwas kürzer ist. Hintergrund ist, dass wir am Anfang ein paar technische Probleme hatten, weil der Stream parallel auf Discord, auf unserem schönen neuen Community-Discord, dessen Link ihr auch auf 2geeks1cup.wtf findet, nicht ganz einfach war, liegt an meiner Leitung, wird nächste Woche besser. Nichtsdestotrotz, wir nähern uns den 2,5 Stunden und haben noch so ein bisschen den Standard vor uns. Hast du Lust,
dass wir loslegen? Es wird Zeit fürs Outro, würde ich mal sagen.
Dann arbeiten wir uns da mal dran ab.
Tab Roulette.
Ha! Ich habe rechtzeitig Pause gedrückt, hast du gemerkt?
Ich bin so stolz auf dich. Ich habe schon drauf gewartet, ob ich dich wieder aufmerksam mache.
Nee. Gut, also warte, ich mache meine Safari-Tabs auf, denn für von alle Neueinsteiger, genau, es geht darum, man hat, jeder von uns kennt das, in welchem Browser auch immer, man hat wahrscheinlich ganz viele Tabs offen mit Seiten, wo man denkt, ach, die lese ich irgendwann mal in Ruhe. Bei mir sind es 30.
Sehr gut. Und nachdem du das letzte Mal dich beschwert hast, dass wir ältere Sachen aufarbeiten sollen, will ich heute mal die 3.
Okay, warte. Oh, das ist ein super schönes Thema. Das ist tatsächlich, das ist sowas, wo ich dachte, ach, das ist so toll, das will ich mir mal in Ruhe durchlesen. Das ist eins von diesen 1 Milliarde Rankings von cheeseburger.com. Aber mich hat das sofort angesprungen, weil ich ja so in der Vergangenheit lebe. 20 Dinge, die man in den 50ern und 60ern für $1 kaufen konnte. Und zwar... Okay. Vier Kisten von Cheerios, also so Frühstücks-Cereals, gab es 1961 für $1. Oder 1964 ein Autokino-Zugang hat $1 gekostet. Wissen wir beide nicht, weil wir natürlich da auch lange noch nicht gelebt haben, teilweise unsere Eltern noch nicht. Oder 1952 konntest du 3 Pfund Kaffee für $1 kaufen.
Krass.
Ja, oder hier 18 Eier. Haben 1956 $1 gekostet.
Wobei ich sagen muss, also einerseits interessant, sehr interessant. Ich liebe sowas.
Die Seite, das siehst du jetzt nicht, hat auch natürlich Bilder aus der jeweiligen Zeit passende. Ne? 5 Hamburger haben 1962 $1 gekostet bei Hubi Hamburgers.
Wie gesagt, find ich cool, ist wirklich interessant, aber genau solche Listen haben leider teilweise das Problem, dass Populisten sie dafür verwenden, Stimmung zu machen. Das ist dann zum Beispiel auf Facebook von wegen, happened back in 1980 on a single salary you could afford a house and this house used to cost only 20,000 oder this is how full your shopping cart was 20 years ago.
Echt? When Gott sei Dank, ich folge so Leuten scheinbar nicht oder ich lese so wenig Facebook, das habe ich tatsächlich noch nie bemerkt. Aber klar, letztendlich kann man ja alles verwenden. Aber auf Platz 20, also somit auf dem, in deren Ranking auf dem letzten Platz, aber ich finde es trotzdem gerade ganz lustig. Kennst du dieses Ding noch, was aus einer Spirale besteht, was eine Treppe runterlaufen kann?
Ein Slinky.
Du weißt es, wie das heißt?
Natürlich.
Slinky Toys are fun toys.
It's Slinky, it's Slinky, for fun it's a wonderful toy. What walks downstairs alone or in pairs and makes a slinkity sound. A spring, a marvelous thing. Everyone knows it's Slinky, it's Slinky, it's Slinky. For fun, it's a wonderful toy. It's fun for a girl and a boy.
Slinky is a toy product of James Industries.
Ich hatte das schon als Kind, ja ich auch, aber ich wusste, jetzt erst sehe ich, dass das Ding Slinky gekostet hat. Slinky geheißen hat.
Ja klar.
Das wusste ich nicht. Es hat $1 gekostet und zwar 1955, so lange gibt's das schon.
Hier zu einem Slinky habe ich ein ganz tolles Fun Fact. Das ist jetzt außertourlich, aber weil es mir gerade einfällt. Wenn du einen Slinky, also stellst dich irgendwo
auf. Mein Sohn hat übrigens auch einen. So lange lebt es Ding weiter.
Jedes Kind sollte einen Slinky haben zu einem Zeitpunkt. Wenn du dich irgendwo zum Beispiel beim Treppenabsatz irgendwo hochstellst und einen Slinky runterhängen lässt, sodass der komplett aushängt.
Ja.
Wenn du den Slinky loslässt und das Ganze in einer Zeitlupenkamera aufnimmst, wirst du feststellen, der untere Teil des Slinkys steht still, bis die Feder zusammengezogen ist und erst dann fällt sie runter.
Da suche ich ein YouTube-Video von raus für die Shownotes.
Gibt es tatsächlich.
Bestimmt.
Es ist funky.
Krass.
Slinkys sind toll.
Guck mal, da hat das oh Gott, wie lange ist das wohl her? 35, 36, 37, 38 Jahre gedauert, bis ich wusste, wie das Ding heißt, was ich früher als Kind auch hatte. In verschiedenen Formen. Hätte ich
auch einfach fragen können.
Ja, hätte ich fragen können. Ja. Okay, weiter geht's.
Picks of the Week.
Da bin ich gespannt, was du hast. Ich habe was richtig Cooles, wirklich richtig cool.
Aber das Problem bei mir ist, ich habe inzwischen, ich hätte 4 Picks. Davon ist eines ganz speziell nur für dich. Mhm. Es ist eines, das überhaupt nicht für dich ist.
Okay.
Es ist eines, das sehr erwachsen ist. Und es ist eines, das sehr nostalgisch ist.
Dann hast du doch für die nächsten 4 Wochen oder jetzt noch 3 Wochen, wenn du heute einen nimmst, immer einen Pick. Ist doch super.
Okay, dann mit welchem fange ich an? Suchst du aus?
Nostalgisch.
Sicher, ich meine, das eine speziell. Nein, ich fange absichtlich mit dem nur für dich an, weil das genau heute, vor allem im Hinblick auf das, wie wir heute die Show begonnen haben, extrem praktisch für dich ist und eventuell dazu führt, dass du knappe 100 Euro ausgibst.
Oh.
Ich schicke dir das gerade mal als PM.
Ja, ja.
Und zwar ist das ein Portable Monitor. Ein 15,6 Zoll Full HD Monitor kann über HDMI oder USB-C Kabel an PC, Mac, Xbox, was auch immer angeschlossen werden. Das heißt, nicht nur könntest du damit zum Beispiel den an deine Xbox anschließen, aber du kannst ihn für deinen Mac oder für dein MacBook als Zweitmonitor benutzen, weil da ja jemand heute schon angemerkt hat, ich bräuchte jetzt langsam aber schon einen zweiten Monitor. Das ist genau dieses Teil.
Ja, das ist echt nicht schlecht. Schönheitsfehler ist, dass es nicht von Apple ist, aber das ist der einzige Grund, warum es nur 100 Euro kostet. Ja, es ist cool. Ja, ich lege mir das mal hin. Das sieht gut aus. Ja, danke für den Tipp. Vor allem im Moment 49% billiger, ne? Limited Time Deal bei Amazon. Sonst kostet es nämlich 200. Was du nämlich auch machen kannst, das kostet aber wesentlich mehr, wäre eigentlich ein Thema gewesen, was ich auf nächste Woche schiebe. Du kannst tatsächlich jedes Apple-Device mit einer kostenlosen App an jedes USB-C-Device anschließen und dann den Bildschirm erweitern. Sprich, du kannst dein iPad nehmen, an die Switch anschließen und dann auf dem iPad Switch spielen.
Oh, zum Beispiel. Das ist auch cool.
Das ist auch ganz cool. Appendix mit in die Shownotes zu deinem Pick of the Week.
Aber du brauchst ja in die andere Richtung, weil du willst ja deinen Monitor am Mac erweitern.
Genau. Hätte ich ein iPad, könnte ich tatsächlich auch wireless mein iPad nutzen, um meinen Screen zu erweitern. Das geht in der Apple-Welt. Aber ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon 10 iPads besessen und die immer wieder verkauft, weil ich sie dann doch nicht brauche. Und das iPad kostet natürlich viel mehr. 100 Euro ist ein super Deal für einen 15 Zoll vor allem. Das ist ja größer als mein Display jetzt.
Und vor allem, es hat halt den Vorteil, dass es nicht nur für ein Device ist, sondern du könntest die Switch dran anhängen, wenn du mit deiner Familie mal auf Urlaub fährst. Du könntest das man kann es an jeden PC anhängen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt natürlich noch andere, so Portable Monitore, aber dieses Ding zum Beispiel, eben weil es gerade in Aktion ist. Ich dachte mir, ist doch gar nicht.
Ja, vor allem lässt sich zusammenklappen und wegpacken. Ich könnte mir auch für 100 Euro auch einen Billigmonitor kaufen. Der wäre dann groß und umständlich. Das Ding hier ist ja wie ein iPad. Wenn ich's nicht brauche.
Der Monitor braucht halt vor allem auch einen separaten Stromanschluss.
Ja. Ja, das ist gut. Sehr schön. Mein Pick of the Week, den muss ich dir einmal schicken, weil damit kannst du damit parallel rumspielen. Kommt auf demselben Weg, wie du mir gerade das geschickt hast. Das ist ein Online-ANSI-Logo-Maker. Ne? ANSI steht ja für American National Standard Institute, also das gute alte 8-Bit-Character-Set. Und da gab es ja gerade in der Hacker-Szene, in der Mailbox-Szene verschiedene Gruppen, die verschiedene Logos und Styles hatten. Und du tippst da oben einfach irgendwas ein, also zum Beispiel jetzt hier
Two Geeks, One Cup.
Habe ich auch sofort gemacht, genau. Und dann kannst du im Dropdown-Menü einfach verschiedene Crews auswählen und dadurch hast du verschiedene Styles. 1911 oder 1911 war eine sehr berühmte Hacker- und Wares-Gruppe. Du kannst aber auch Acid. Acid war auch super bekannt damals in der Mailbox-Szene.
Ja, die kenne sogar ich noch.
Acid X hier und dann siehst du deren Style. Und da gibt's wirklich, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich vermute mal, es sind etwas mehr als 200-300 vielleicht. Von A bis Z alle verschiedenen Styles und die werden automatisch angewendet auf den Text, den du eingegeben hast. Du kannst dann das Image speichern als PNG oder das als Ultra-Text-Format, als UTF-8 runterladen und dann überall posten.
Du kannst das Font-Spacing und die Font-Größe das ist ja wirklich.
Also gerade für so Retro-Typen ist es halt echt lustig. Ich werde vielleicht damit auch, damit kann man auch mal so ein Show-Art-Design machen, weißt du? Oder theoretisch unseren Discord, diese ganzen Header, die wir haben, weißt du, mit, keine Ahnung, News und so weiter, könnte man auch in so einem Retro-Font easy machen darüber.
Weiß ich nicht, weil das Problem ist, du kannst, du meinst jetzt für die einzelnen Channels?
Nee, aber du kannst ja, wenn du bei uns bei News guckst, habe ich doch so Überschriften für die News. Wenn du weiter hochscrollst zumindest. Der Geek-Discord oder bei Readme, unsere Regeln.
Ah, diese, ja, diese.
Ne, diese okay, Grafiken, das ist ja unsere Show-Typo.
Ja.
Da kannst du natürlich auch dann irgendwelche Retro-Styles nice. Nehmen. Also,
das ist sehr cool.
Durch Zufall
sehr
entdeckt,
cooles Pick of the Week.
Ich finde, mir macht sowas total Spaß, weil ich hatte ja früher auch eine Mailbox und mit dieser ANSI- und ASCII-Welt extrem vertraut.
Sehr cooles Pick of the Week.
So, nur noch zu toppen von nutzlosem Halbwissen.
Und zwar ist das, nachdem wir unsere 26. und damit Halbjahresfolge haben.
In deiner Rechnung. Stimmt, weil sonst hätten wir sie ja anders feiern müssen heute.
Naja, nein.
Wir haben sie jetzt gefeiert mit einer total langen
Entschuldigung, mit einer 2,5-Stunden-Folge, wenn das kein Feiern ist. Okay, und zwar ist das eines meiner absoluten Lieblings-Fun-Facts. Paranüsse, auch genannt Brazil Nuts, sind die einzigen Nüsse weltweit, die, wenn du als Mann sie konsumierst, dazu führen können, dass dein Sperma beim Sexualakt mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn über die Schleimhäute aufgenommen, zu einem anaphylaktischen Schock führen können.
Es ist ja fast ein medizinischer Warnhinweis statt nutzlosem Halbwissen.
Aber es ist tatsächlich, finde ich, extrem spannend. Ist auch in irgendeinem Agatha Christie-Roman sogar einer der Todesfälle, wo sich dann herausstellte, dass die Person das tatsächlich nicht wusste. Also
da
das war
dann
tatsächlich kein Mord.
Nicht um Oralverkehr, sondern wirklich um normalen Geschlechtsverkehr.
Normaler Vaginalverkehr, Analverkehr, egal welche Form.
Hauptsache,
der Schleimhäute ist auch. Kommt da, ja, muss man. Also natürlich, wenn die andere Person eine Nussallergie hat.
Da muss man ja demnächst in der Disco, ne, fragt man dann, ob du auch eine Nussallergie hast.
Naja, und vor allem halt, oder du darfst halt, wenn du weißt, ich möchte heute Abend Sex haben, dann nicht Paranüsse frühstücken.
Ja, oder dir ist es egal. Sehr lustig. Okay, bist du bereit für den besten Dad-Joke aller Zeiten anlässlich der Jubiläumsfolge?
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Der Dad-Joke dreht sich um eine Frage, die ich mir seit längerem stelle. Und zwar, ob verliebte Anästhesisten sich eigentlich Narkosenamen geben. Double Bumper.
Nee, der war nicht gut genug für zwei.
Oh. Narkosenamen, lustig, ne? Ach, schön war's. So, der Blick auf die Uhr. Ah ja,
also
in unserer Welt 2,5 Stunden.
Wollte gerade sagen, rohe Aufnahmezeit 2 Stunden.
Deutlich über 2 werden es werden.
Ja, also für diese Folge vielleicht aufsparen für eine etwas längere Bahnfahrt oder so, was natürlich als Information nichts bringt, wenn sie am Ende der Folge ist, aber so funktioniert das halt. Tough shit.
Ja, ich möchte an dieser Stelle noch einmal werben für ein paar Neuigkeiten, die es bei uns gibt rund um Two Geeks One Cup. Ihr findet alles auf der gleichnamigen Website, twogeeksonecup.wtf. Da gibt es nämlich den Link zu unserem neuen Discord. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich da noch ein paar Leute blicken lassen, die wir so noch nicht kennen, die stillen Hörer. Ihr habt dort nämlich
und Hörerinnen.
Und Hörerinnen natürlich. Ihr habt dort die Möglichkeit, uns zu schreiben, mit anderen Geeks zu diskutieren, nerdige Sachen zu posten. Es gibt auch ein Forum.
Ihr könnt uns Feedback zu den Folgen hinterlassen.
Genau. Die Discord-Forum-Funktion, die finde ich ganz besonders toll. Die funktioniert wie ein klassisches Forum. Da gehen Sachen nicht im Spam unter, sondern sind schön in Threads sortiert. Ihr könnt da kommentieren, wie Tom sagt, Feedback zu den Folgen hinterlassen. Und auch zu finden auf twogeeksonecup.wtf ist der Link zu Patreon. Das ist einem Abo-Portal, wo ihr uns auch finanziell unterstützen könnt. Ihr bekommt dafür verschiedene Perks, je nachdem, welchen Tier ihr subscribt. Es geht hin bis zu Überraschungsgeschenken alle 4 Monate, also sprich einmal im Quartal und. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen, dort wo es Podcasts gibt, bei Spotify oder Apple Podcasts. Und empfehlt uns auch weiter. Das hilft uns am allermeisten.
Jo, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Discord. Vielleicht dann auch mal mit ein paar mehr Zuhörern bei der Live-Aufnahme. Tschüss.